Komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
Gleich geht es bei uns um den Titel.
Ja, herzlich willkommen zu Friff. Frauen reden über Fußball. Wir sind wieder da. Ich bin die Christelle und habe heute die große Ehre, diese Runde moderieren zu dürfen. Und ja, ihr kennt mich wahrscheinlich von Twitter unter @cristaldo1907. Aber ich bin nicht alleine. Ich habe mir wieder ein paar ganz tolle Frauen mit eingeladen, um heute ja mit denen über Fußball zu reden. Und als erste begrüße ich da die Ellen. Hallo Ellen.
Hallo.
Ja, Ellen, erzähl uns ganz kurz, wie kennt man dich auf Twitter, falls die Leute sich denken, Moment, die Ellen, wer ist das nochmal genau?
Ich habe das Twitter-Handle @Mrs_Tilney und man kennt mich vor allen Dingen aus dem Bereich Frauenfußball, da twittere ich sehr viel, beziehungsweise fast nur drüber.
Genau, ja, und du hast auch in letzter Zeit ganz viele, also ich habe dich mindestens in 2 Podcasts, glaube ich, gehört, wo du mit aufgetreten bist. Also
ja, das war alles noch von der WM sehr viel, auch englischsprachig hatte ich jetzt. Das war auch mal eine neue Erfahrung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, die Ellen und ich sind aber nicht allein. Auch die Jasmina ist heute bei uns. Hallo Jasmina.
Hallo. Ja, ich bin auch auf Twitter zu Gast und da heiße ich @FrauMima.
Genau, ja, schön. Und auch dabei heute ist die Petra. Hallo Petra.
Hallo zusammen.
Petra, woher kennt man dich auf Twitter oder sonst wo?
Auf Twitter bin ich die ClioMZ und ja, bei mir ist es eher eben der Herrenfußball, beziehungsweise bin ich ein bisschen zur Regeltante geworden in letzter Zeit.
Ja, da werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen drauf, was dich zur Regeltante macht. Und da wirst du uns heute bestimmt auch ein bisschen Einblick in deine dein Steckenpferd der Fußballregeln geben. Denn ja, jetzt sollten wir vielleicht einfach mal erklären, worüber wir heute überhaupt reden wollen. Denn ja, nach der letzten Ausgabe von Friff zur Causa Ronaldo, die ja doch ein bisschen näher ging uns und auch einigen HörerInnen. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen und ja, da auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Es war sehr viel positives Feedback, auch konstruktives, kritisches Feedback. Hat uns alles sehr, sehr gefreut, dass ihr euch da so intensiv mit auseinandergesetzt habt und wir haben uns ja auch selber sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ja, da haben wir uns aber gedacht, so, jetzt ist es mitten im Sommer und die letzte Ausgabe war schon ein bisschen schwer. Jetzt wollen wir mal ein bisschen was Leichteres machen. Und deswegen soll es heute locker zugehen und wir reihen uns einfach mal ein in das Thema, das momentan die meisten Fußball-Podcasts behandeln. Denn ja, wir wollen einfach mal über die bevorstehende Saison im deutschen Fußball sprechen und vor allem uns fragen, was könnte passieren, damit sie zu unserer Traumsaison werden kann. Ja. Und wie wir jetzt auf diese Traumsaison kommen, erklären wir nachher auch nochmal ein bisschen genauer. Aber jetzt interessiert mich erstmal von euch, wie geht's euch denn in der Sommerpause, die ja momentan noch ist und bald vorbei ist? Tat's euch gut, mal ein bisschen Pause zu haben vom Rasen und vom Fußball? Oder seid ihr so drauf, dass ihr es eigentlich gar nicht so richtig aushaltet und deswegen jedes Turnier verfolgt? Afrika Cup, U19 Frauen-EM, Testspiel über Testspiel? Oder sagt ihr, nee, es passt auch mal, wenn ich mal keine 90 Minuten mit Ball beobachten muss? Ellen, magst du mal anfangen? Weil du hast ja sehr intensiv gearbeitet in den letzten Wochen.
Also ich hatte jetzt so ein bisschen Sommerpause, aber eigentlich kaum. Also es war ja Bundesliga und dann ging eigentlich direkt, gefühlt direkt die WM los. Da habe ich dann quasi durchgearbeitet. Und U19-EM der Frauen habe ich mir auch angeguckt. Allerdings habe ich da ein bisschen runtergefahren, habe nur die deutschen Spiele geguckt. Und dazwischen war aber ein bisschen Pause. Und jetzt nach der U19-EM ist ja immer noch Pause, aber die Vorfreude steigt. Also eigentlich Sommerpause immer so ein bisschen, ach, wann geht's denn endlich wieder los? Also ich bin nicht so der Sommerpausenmensch.
Okay, also für dich könnte die Saison einfach das ganze Jahr durchgehen.
Ja, ich verfolge ja auch andere Ligen, also ich verfolge ja auch internationale Ligen, jetzt zum Beispiel die NWSL, die amerikanische Frauenliga, und da ist ja auch keine Sommerpause, die findet ja im Sommer statt, also von April bis September, wenn ich mich nicht irre, oder Oktober. Also ich finde immer irgendwas, damit ich keine Sommerpause machen muss und auch keine Winterpause.
Das klingt doch nach einem guten Konzept. Jasmina, wie geht's dir denn?
Also früher fand ich die Pausen immer schrecklich und war immer froh und habe mir teilweise auch Urlaub für WMs und EMs genommen. Das hat aber sehr abgeflacht. Also mein Interesse für die Nationalmannschaft ist gleich null. Und deswegen freue ich mich immer, wenn mal eine fußballfreie Zeit ist und man die Wochenenden nicht danach planen muss. Was ich aber dieses Jahr verfolgt habe, war der Afrika-Cup, weil ich den auf DAZN sehen konnte. Und ja, ich habe ja marokkanische Wurzeln und deswegen habe ich mir immer die Spiele von Marokko angeguckt. Leider sind sie schon im Achtelfinale ausgeschieden. Dann war das auch vorbei. Und dann habe ich aber meine fußballfreie Zeit sehr genossen. Und jetzt so langsam habe ich wieder Bock drauf und freue mich richtig. Und es kann eigentlich die 3 Wochen, bis das erste Heimspiel von Mainz 05 ist, das dauert für mich dann doch ein bisschen zu lang.
Okay. Und Petra, wie ist bei dir? Scharst du schon mit den Hufen oder sagst du auch...
Also bei mir war es so, dass ich nach der Saison mal denke, boah, jetzt ist keine Bundesliga, was machst du denn jetzt mit der Zeit und so weiter. Weil da bin ich dann froh, dass dann eben die WM lief und habe ziemlich viel WM-Spiele eben dann geguckt. Und jetzt muss ich sagen, also ich bin tatsächlich noch froh, dass noch diese 3 Wochen ungefähr eben sind bis zum ersten Heimspiel. Also ich, ja genau, also noch brauche ich so ein bisschen Zeit zum Verschnaufen, nicht mehr lang, aber mir tut es gerade noch.
Okay, ja gut, also ich muss sagen, mir hängt immer noch so der letzte Spieltag der Vorsaison nach, als mein FCA sich fürchterlich in Wolfsburg hat abschießen lassen. Deswegen war ich irgendwie so total froh, jetzt die Sommerpause auch, oder also die Sommerpause des FCA mit schönem Frauenfußball überbrücken zu können. Das hat mich schön auf andere Gedanken gebracht und ja, aber ich muss jetzt sagen, gestern war das letzte Testspiel, das ist immer traditionell auch Familientag, und da war ich dann mit meiner Tochter im Stadion, und das war dann doch, da hat es dann schon wieder ein bisschen gekribbelt. Also ich glaube, es ist jetzt gerade okay, jetzt kann es wieder losgehen.
Ja, gerade das ins Stadion gehen, das vermisse ich, weil das habe ich jetzt während der WM doch nicht gemacht, war eigentlich geplant, aber hat dann doch nicht so funktioniert, und ich vermisse das sehr, wieder ins Stadion gehen zu können und den Rasen zu riechen und ja.
Ja, also doch irgendwie wieder ganz gut, dass es wieder losgeht. Wie ist es so mit der Transferphase? Weil traditionell jetzt so im Männerfußball ist ja Sommerpause auch die heiße Transferphase. Ich bin da in so einer Gruppe bei Twitter, wo so ein paar FCA-Fans sich fröhlichst austauschen über alles, was mit dem FCA zu tun hat. Und jetzt, seit die Sommerpause losgegangen ist, geht es eigentlich so gut wie nur um irgendwelche Transfergerüchte. Und das ist beim FCA ein bisschen lustig, weil beim FCA dringt nichts raus, ja, nie. Das heißt, da kommt von außen vielleicht immer irgendwie, wird da was hingedichtet oder sonst was, aber so wirklich sicher sein kannst du dir erst, wenn der FCA was verkündet hat. Und es ist teilweise wirklich süß, was da für Vorschläge kommen, wen wir unbedingt holen sollten und wer überhaupt nichts taugt und so weiter. Und ja, aber ehrlich gesagt, für mich ist das super anstrengend. Ja, also es hat schon fast so ein bisschen, ja, wie was von Wunschkonzert, und teilweise ist es ja unrealistisch, hoch 10, was da sich so gewünscht wird. Von daher ist es so überhaupt nicht meins, diese Transferphase, weil ich das Gefühl habe, da wird sich sehr, sehr reingesteigert von manchen Fans. Aber ich kann es so für mich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich gucke mir die Leute an, wenn sie fest verpflichtet worden sind, und informiere mich dann so ein bisschen, wo kommen die her, was haben die da bisher so gemacht. Aber vorher interessiert es mich eigentlich so gut wie überhaupt nicht, außer es ist schon so offensichtlich, dass der Wechsel kurz bevorsteht, dann fange ich vielleicht auch schon an vor der offiziellen Pressemitteilung, aber sonst eigentlich nicht. Wie geht's euch da? Petra, magst du mal anfangen?
Ziemlich ähnlich wie dir, weil man meinst, 05 trinkt im Grunde auch eigentlich vorher nie irgendwas ans Licht. Sei es sowohl eben die Abgänge als auch die Zugänge. Von daher, worüber ich sehr froh bin, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss zugeben, dass ich mich die Saison jetzt mit den Neuzugängen, also sag mal so, ich habe sie registriert, wen wir dazu bekommen haben, wer abgegangen ist. Aber habe mich jetzt noch nicht so näher mit ihnen beschäftigt, dass, also wie sie jetzt in die Mannschaft einfügen, was sie eben können, ne? was für Vorteile sie eben der Mannschaft bringen. Gut, und dass Schubama jetzt eben nach Liverpool gewechselt ist.
Everton, oder?
Ja, Everton, also ist ja Liverpool, also ist ja, ja. Okay. Nicht Liverpool, Liverpool FC, sondern quasi die Stadt Liverpool jetzt gewechselt ist. Ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jasmina, aber vielleicht werden es Einbußen im Spielerischen sein, aber also ich bin auch immer jemand, der immer denkt, wenn er wirklich jemand sehr wechselwillig ist, dann soll man ihn auch wechseln lassen, sofern er natürlich dann eine Transfersumme bringt, die den Marktpreisen halt dann auch, ja, mit den Marktpreisen stimmig ist.
Mhm. Also mit Mainz 05 geht es mir ähnlich. Ich glaube, ich habe da so ein Urvertrauen. Weil,
ja, genau.
Genau, weil da gab es nie jetzt ein großes Bohai und Tamtam. Also ich warte immer, bis der Kader steht und dann beschäftige ich mich mit dem. Und alles ist gut. Ich bin ja auch noch Schalke-Fan, wie die einigen wissen. Da ist es ja öfters mal viel Gerüchteküche und ach, die Boulevardmedien gehen da steil. Und da versuche ich mich aber auch rauszuhalten. Was bringt es mir denn, mich vorher mit jemandem zu beschäftigen, wo der vielleicht eventuell kommt? Ich warte immer, bis das offizielle Statement vom Verein kommt und dann schaue ich mir den Spieler an. Alles andere kostet mir graue Haare, da habe ich keine Lust drauf.
Sehr pragmatisch, gefällt mir. Ja. Aber Ellen, ich glaube, wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, beim Frauenfußball ist das ein Thema, das sich da völlig anders gestaltet, oder?
Also vor allen Dingen mit den Ankündigungen, also gefühlt, bei mir ist das so, gefühlt finden die meisten Wechsel schon vor der Winterpause statt. Also sie werden angekündigt, sie finden nicht statt, sie finden dann eben in der Sommerpause statt oder dann eben zur neuen Saison. Aber angekündigt wird das alles schon ein halbes Jahr vorher, inklusive Trainerwechsel teilweise. Also es war letzte Saison, ich meine, ich kenne es schon länger, aber es war letzte Saison gefühlt sehr extrem. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also da wurde zum Beispiel der Trainer von Freiburg, der ist dann zu Bayern gegangen. Also es wurde erstmal angekündigt, okay, wir verlängern den Vertrag des Bayern-Trainers nicht mehr. Das war schon vor der Winterpause. Und dann wurde dann relativ früh, ich kann nicht den genauen Zeitpunkt gerade sagen, aber da wurde relativ früh dann schon verkündet, wer dann der neue Trainer wird, nämlich der aktuelle amtierende Trainer von Freiburg, der dann eben die Saison aber noch zu Ende gemacht hat für Freiburg. Also es ist eben ein bisschen, ja, seltsam manchmal. Also
ja gut, also ähnlich ist es ja in der Männerbundesliga momentan schon auch. Also ich meine, dass der Nagelsmann wechseln wird und so weiter. Ne? Das, also was Ähnliches kommt schon mal vor, aber das klingt jetzt, als wäre das im Frauenfußball doch eher so der Standard, dass sowas eher längerfristig und unaufgeregt über die Bühne geht.
Ja, also es liegt, glaube ich, auch zum Teil daran, dass die Verträge meistens ein- oder Zwei-Jahres-Verträge sind und dass man dann eben schon weiß, dass die auslaufen. Und Es gibt auch in der Regel keine Ablösesummen, beziehungsweise wenn es welche gibt, dann wird stillschweigend drüber vereinbart und die werden sich auch nicht im Millionenbereich bewegen. Und ja, es war jetzt im Zuge der WM oder nach der WM war es dann nochmal ein bisschen interessanter, weil gerade zum Beispiel die Hedwig Lindahl, die Torwärtin von Schweden, die war vereinslos während der WM und die hat ja ein super Turnier gespielt und da hat man sich dann schon gefragt, wo wechselt die denn jetzt hin? Und zack, bumm, spielt sie jetzt für Wolfsburg, weil Almut Schuld längerfristig ausfällt und das ist ja, das war so ein bisschen mein Highlight. Also auch wenn ich jetzt kein Wolfsburg-Fan bin, war das trotzdem mein Highlight, weil die möchtest du natürlich in der Liga haben. Also das ist super, ja.
Ja, das kann ich gut verstehen, wenn man die dann, also es geht uns ja auch so, wenn man irgendwie bei einer WM einen guten Spieler oder eine gute Spielerin sieht, dann denkt man sich auch, ja, wäre ein Gewinn für die Liga und ja, auch wenn es jetzt nicht der eigene Verein ist,
ja, also der eigene Verein, das ist jetzt bei mir der FFC Frankfurt, da war aber, also es gab ein paar Neuzugänge, die habe ich aber auch irgendwie nur am Rande mitgekriegt. Das ist auch immer so ein Ding, man muss da schon relativ aufmerksam sein, um Sachen mitzukriegen, beziehungsweise häufiger auf die Webseite schauen. Das ist jetzt vielleicht mein Fehler gewesen, aber so die Abgänge waren eigentlich auch schon relativ früh bekannt oder mir jedenfalls früh bekannt. Also das waren jetzt auch keine großen Überraschungen. Es war alles relativ unaufgeregt.
Ja, klingt so. Also für dich ist die letzten Wochen, bevor die Saison dann wieder losgeht, eher so, also du weißt eigentlich schon, mit welchem Kader du rechnen kannst bei den Teams und kannst dich da ganz anders drauf einstellen, während oder ist das Transferfenster das gleiche beim
Frauenfußball? Ja. Ist das
also theoretisch kann sich da schon noch was ändern. Aber so wie das jetzt klingt, passiert das jetzt nicht in großem Maße.
Es passiert manchmal bei anderen, also bei manchen Vereinen, dass sie, ich habe jetzt hier zum Beispiel den SC Sand, der hat 13 Abgänge und 9 Zugänge. Und da fragt man sich dann so, okay, das ist schon krass. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie die in die Saison starten und wie die das hinkriegen, so viele Änderungen wegzustecken. Das ist schon.
Ja, ja, klar. Das macht ja auch mit der Vorbereitung einiges.
Ja,
ja, spannend. Also, ich nehme da mal mit, wenn man es nicht ganz so aufregend haben möchte, wie dieses Geschacher im Männerfußball, wo es dann irgendwie ja teilweise doch auch relativ schmutzig mal zugeht oder sehr emotional. Ich schaue jetzt niemanden an, Eintracht Frankfurt und Herrn Hinteregger. Ja, da kann man dann beim Frauenfußball sich doch vielleicht auch mal erholen von diesen Menschenhandel.
Mir ja noch dazu, also mich stört auch so ein bisschen, dass dieses Transferfenster noch so lange in der Saison halt auf ist. Also mir wäre es ja lieber, es wäre vorher alles schon geklärt, ja, weil dann spielt vielleicht noch ein Spieler für deine Mannschaft und mittendrin wird er dann weggenommen. Das finde ich irgendwie komisch. Und dann, dass hier auch so, was mich noch stört, ist dieser Deadline Day, ja. Also ist da schon mal was passiert? Ich glaube nicht.
Oh doch. Der Deadline Day, also ich habe den meistens nicht besonders intensiv verfolgt, bis auf den letzten in der Winterpause. Der war schrecklich. Aber nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde auch, wie das medial aufgemacht ist, ja, als hättest du jetzt als Fußballfan die Verpflichtung, den ganzen Tag vor der Glotze zu kleben und dir anzuschauen, wer jetzt noch als Schnäppchen über den Tisch geht oder als super Transfer.
Ja.
Also ich stelle mir das immer so vor, wie so an der Börse, wo dann irgendwie jeder nochmal irgendwie reinbrüllt, wir bieten so und so viel. Das ist so völlig überdreht.
Nee, ich meinte nur so, ich habe es mir einmal angefangen anzusehen. So, ich dachte, bist halt gerade zu Hause, guckst mal eine Stunde, Deadline Day. Und ich dachte mir so, ja, es wiederholt sich alles und man wartet so, dass die, weißt du, man hört so richtig die Uhr ticken. So, die Zeit rennt, kommt das Fax noch pünktlich an oder nicht, ja. Da kennen wir Mainzer ja auch so jemanden, wo das auch schon mal bei einem anderen Verein schiefgelaufen ist. Ich sag nur Choupo-Moting, HSV, aber gut, ja.
Ja, Petra, du wolltest auch noch, oder?
Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, also scheinbar kommt es ja gut an. Also scheinbar gucken ja tatsächlich viele Leute diesen D-Day eben, weil sonst wird es ja nicht angeboten werden. Oder zumindest war es mal so. Vielleicht hat es auch entsprechend mittlerweile abgeflaut, weil halt doch wenig passiert an diesem D-Day. Aber Angebot und Nachfrage, ne? Das ist es ja.
Ja gut, vielleicht ist es, das ist ja, ich finde, das ergibt sich ja immer so ein bisschen, ja. Also die Sender machen da irgendwas draus und dann hat man irgendwie so das Gefühl, man müsse da jetzt das verfolgen, weil die werden ja einen Grund haben, das so zu machen. Dann ist es bestimmt total spannend und dann gucken es die Leute. Ich bin da, wie gesagt, also ich halte nicht so viel davon. Vielleicht sollte man es mal mit dem Frauenfußball dann ergänzen und so. Nichts Neues vom Frauenfußball. Wir gucken, leider auch nichts Neues vom Männerfußball. Wir schauen mal in andere Ligen. Was weiß ich, vielleicht könnte man es da ein bisschen kontrastieren. Keine Ahnung, aber weiß eigentlich jemand, warum dieses Transferfenster so lange ist? Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht informiert, ehrlich gesagt, aber ich fände es auch logischer zu sagen, so, zack, Saison geht los, jetzt schaut, wie er klarkommt.
Naja, es hängt, glaube ich, auch damit an, dass andere Ligen zu anderen Zeiten starten. Also es gibt ja noch verschiedene Transferfenster. Ich glaube, das Asiatische ist noch länger offen. Ja, also damit hängt es halt auch so ein bisschen zusammen.
Also in der amerikanischen Liga, in der NWSL, da darf auch während der Saison gewechselt werden. Also da kann ich bin aber den Regeln noch nicht ganz durchgestiegen. Da gibt es dann bestimmte Bedingungen, aber es passiert durchaus häufiger, dass Spielerinnen dann in einer Saison für zwei Vereine spielen und dann eben von einer Woche auf die andere dann gewechselt haben, beziehungsweise gewechselt wurden. Die werden ja getradet, gehandelt teilweise. Also die haben da dann auch nicht immer das Mitspracherecht. Das ist nochmal eine ganz andere Welt.
Der amerikanische Sport ist insgesamt, was das angeht, manchmal ein bisschen anders. Auf jeden Fall interessant, aber grundsätzlich es gibt ja auch noch dieses Wintertransferfenster, also ich kenne das schon auch, dass du einen Spieler in der einen Saisonhälfte noch auf der eigenen Bank hast und dann hast du ihn plötzlich auf der anderen Seite. Ich finde das tatsächlich schon sehr befremdlich, muss ich sagen. Ich kann schon absolut nachvollziehen, dass es vor allem auch für die Spieler, wenn die feststellen, dass sie eben in der einen Mannschaft überhaupt nicht Fuß fassen, schon auch was ist, was sie gerne haben möchten, dass sie dann nochmal sagen, okay, ich möchte die Saison einfach nochmal mein Glück woanders versuchen. Total verstanden, aber trotzdem, also ich muss da immer an Bobadilla denken. Es war mir schon ganz recht, dass wir da noch ausgehandelt haben, dass der bitte nicht gegen uns spielen soll. Weil das einfach, wenn du viel mit einem Spieler verbindest oder auch wahrscheinlich mit einer Spielerin, dann ist das doch, ach, da möchtest du nicht, dass der oder die dich dann in die zweite Liga schießt, nachdem er dich zuerst noch in der Hinrunde überm Strich gehalten hat. Das ist doch Mist. Ach, naja.
Und dann sind sie wieder nicht spielberechtigt für die Champions League, weil sie dann irgendwie für Europapokal oder was auch immer, weil sie mit dem anderen Verein da schon gestartet sind. Und ich mag aber eigentlich die Wintertransfers mag ich irgendwie lieber als die Sommertransfers. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie finde ich die interessanter.
Ja, also für mich fühlt sich das tatsächlich meistens so an, als wären es auch nochmal so tatsächlich mehr von den Spielern aus, oder da hast du dich mehr mit einem Spieler schon auseinandergesetzt, der auch wirklich bei dem Verein jetzt aktuell wirklich drauf ist.
Oder da geht es auch mehr darum, dass eine Spielerin oder ein Spieler wirklich gebraucht wird dann und dass das ist dann nicht so dieses, die und die Person ist da gerade auf dem Markt und die müssen wir unbedingt haben, weil muss man eben mitbieten oder sich mit drum kloppen, sondern da ist es dann wirklich dann teilweise auch, okay, was brauchen wir gerade? Das finde ich immer ganz gut.
Stimmt, ja, das ist dann weniger dieses, die anderen sollen den auf gar keinen Fall haben, den müssen wir jetzt unbedingt auch kriegen. Ja, naja. Na gut, also Transferphase. Machen wir mal das Transferfenster zu für uns. Wie ist denn sonst die Saisonvorbereitung für euch? Guckt ihr da genau, was euer Verein genau macht? Also verfolgt ihr irgendwie die Mitteilungen aus den Trainingslagern und guckt ihr euch die Testspiele an oder macht ihr da tatsächlich auch vor allem Urlaub und Pause?
Ich habe das anfangs gemacht, gerade so als Jugendliche habe ich das wirklich exzessiv auch gemacht, mit allem möglichen Aufschreiben und wer Torschütze war und halt schon quasi die Vorbereitung für die Saison und so weiter. Aber jetzt gerade auch in Bezug auf Mainz, ich habe immer mal wieder das Gefühl, das stimmt nicht immer, aber das wäre eine Vorbereitung mit eher nicht so erfolgreichen Spielen, weil das dann häufig eine gute Saison drauf folgt und umgekehrt.
Richtig.
Und ne? Ja, gut, egal. Und von daher, ja, mittlerweile verfolge ich sie oder nehme es wahr. Und wenn jetzt wirklich mal ich daheim bin und sage, ja, was mache ich denn heute Abend? Ach, mal ist ein Testspiel. Dann manchmal wird das ja auch übertragen, auch manchmal im Radio eben übertragen. Dann ja, nehme ich daran teil. Also sprich, ich höre zu oder sehe zu. Aber ich ziehe da jetzt keine Schlüsse mehr aus und es ist auch nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie da, ach ja, total wild danach bin und so weiter. Das ist halt, das ist eher eine Pause, also eigentlich, ich mache tatsächlich Pause und genieße halt ab und zu mal ein bisschen Fußball dazu. Ja.
Ja, ich wollte auch nur kurz sagen, also ich verfolge das auch kaum. Also ich, klar, auf Twitter sieht man dann halt die Ergebnisse, alles gut, aber ich nehme da jetzt nicht so viel draus, weil ich mir denke, das ist ja auch eine Findungsphase, sind neue Spieler kommen dazu, die sollen ausprobieren und es zählt ja erst, wenn es wirklich startet mit dem DFB-Pokal oder halt mit der Liga und ich mache mir da keinen Stress.
Ja. Ellen, wie ist es im Frauenfußball? Da wird es wahrscheinlich noch schwieriger sein, überhaupt die Vorbereitungsspiele zu sehen, oder?
Ja. Also da verfahre ich eher so nach dem Motto, ich nehme, was ich kriegen kann. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel von Frankfurt, also ich kriege halt mit, ich kriege halt die Ergebnisse dann mit, aber nicht, die werden nicht übertragen. Also keine Ahnung, habe ich noch keins geguckt. Habe mich dann eben gefreut, dass bestimmte Spielerin getroffen hat, weil die halt sehr, sehr lange verletzt war. Und ja, aber das kriege ich dann mit und das war es dann auch. Aber was ich jetzt geguckt habe, war zum Beispiel, es hieß Emirates Cup, Arsenal gegen Bayern habe ich dann geguckt. Ich bin jetzt kein Bayern-Fan oder kein Arsenal-Fan, ist aber trotzdem interessant, weil ich dann halt, ich kenne halt die Spielerin und war dann halt auch sehr interessant, dass, ich meine, Arsenal hat nicht besonders gut gespielt, die sind auch noch relativ kurz in der Vorbereitung. Aber Bayern fand ich gar nicht schlecht und die haben auch schon wieder sehr viele Neuzugänge gehabt und viele Abgänge. Und da kann man dann natürlich, wenn man böse ist, sagen, die waren eingespielt, weil die haben sich eben alle Spielerinnen von Freiburg geholt. Die kennen sich ja eh schon, der Trainer ist auch von Freiburg, aber nee, also es war schon schön, was sie da gespielt haben. Ich glaube, das war das einzige Spiel, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sonst... Nee, es sind dann auch oft Spiele gegen eher unterklassige Mannschaften und das ist dann eben zum Testen, aber da weißt du auch eigentlich, dass die gewinnen. Also jetzt zum Beispiel, dass Frankfurt dann gewinnt, weißt du dann. Oder dass Wolfsburg gewinnt, die hatten, glaube ich, ein Spiel, da haben sie, keine Ahnung, 23-0 oder sowas gewonnen. Also nee, das gucke ich mir dann auch nicht an. Also wurde auch nicht übertragen, glaube ich. Genau. Was noch ganz interessant ist, also mit Trainingslagern, es fahren gar nicht alle ins Trainingslager, beziehungsweise das Trainingslager ist dann auch nicht im Ausland in der Regel, beziehungsweise wenn es im Ausland ist, dann ist es eher im näheren Ausland, wie zum Beispiel Wolfsburg ist in Österreich. Da haben die auch ein Testspiel oder hatten die ein Testspiel gegen Arsenal, aber das habe ich auch nicht mitgekriegt. Also es wurde, glaube ich, nicht übertragen. Nee. Also ich würde gerne, wenn es mehr Übertragungen geben würde oder mehr Berichterstattung drüber geben würde, dann sehr gerne, aber nö.
Ja, na gut, da ist man, glaube ich, dann im Männerfußball. Ich finde, da wird auch schon sehr, sehr viel diese Selbstdarstellung des Vereins, dass das jetzt eben alles übertragen wird. Also beim FCA kannst du auch fast jedes Testspiel bei YouTube verfolgen und ja, das ist natürlich. Da habe ich auch den Eindruck, dass die Vereine davon sich aus sehr viel versuchen, um eben auch ja sich besser zu vermarkten. Ja, das, ja.
Ich meine, wenn ich in Frankfurt leben würde oder in der Gegend leben würde, dann würde ich zu den Spielen hingehen. Das ist immer das Einfachste, aber kann ich ja jetzt nicht. Also, nee.
Aber also zum Beispiel bei Mainz, da gehe ich dann, wenn sie halt hier in Mainz spielen, mal zur Saisoneröffnung und sowas. Das finde ich dann schon ganz interessant, mal die, die schon da sind, die neuen Spieler halt kennenzulernen. Was ich gerne auch mal machen möchte mit Mainz oder mit Schalke, mal auf so ein Trainingslager mitreisen, um mal so die Abläufe zu sehen. Also dann interessiert mich eigentlich nicht so diese Testspiele, sondern einfach so, wie sind die Abläufe, wie oft trainieren sie, was trainieren sie. Also das würde mich dann eher interessieren.
Ja, das kann ich mir dann schon auch eher vorstellen, wobei, ja, hat sich es bisher auch nicht ergeben. Ja, aber so das letzte Testspiel vor Saisoneröffnung, wie gesagt, da war ja gestern beim FCA, da gehe ich dann schon immer hin. Aber ja, nee. viel Bedeutung gebe ich dem jetzt dann auch nicht. Weil es läuft dann doch immer irgendwie alles ganz anders als in diesen Spielen, von daher, ja. Ja, dann wollen wir vielleicht mal erklären, warum wir überhaupt diesen Titel gewählt haben, die Traum-Bundesliga-Vorschau. Oder die Traum-Bundesliga-Saison-Vorschau. Keine Ahnung, wie wir es jetzt am Ende nennen, aber es soll um die Traumsaison gehen. Und wie sind wir drauf gekommen? Das aktuelle Elf-Freunde-Heft habe ich aufgeschlagen und dann war da die Traum-Bundesliga. Und das hatte ja auch 93, kennt ihr sicher den Fußball-Podcast, auch schon vor einiger Zeit mal gemacht. Ein Voting, welche Vereine müssten in der Traumbundesliga denn so drin sein? Und das hat jetzt, haben jetzt eben die Elf Freunde auch nochmal gemacht mit der Traummänner-Bundesliga. Und ja, erstaunlich, ja. wenn man sich so anschaut, ist es eigentlich überhaupt nicht erstaunlich, muss ich sagen, wer da so alles wo gelandet ist. In den drei ersten in der ersten Liga sind, oder also überhaupt nicht drin gelandet, sind Leipzig, Wolfsburg und Hoffenheim. Das ist jetzt in Teilen nicht besonders erstaunlich, dass diese Vereine nicht den Popularitätswettbewerb gewonnen haben bei der Männerbundesliga. Also die haben es nicht mal in die zweite Liga geschafft. Mein FCA hat es in die zweite Liga geschafft. Das beruhigt mich ein wenig. Aber ja, wie geht's euch denn mit sowas? Ist das, nehmt ihr das wahr? Ich meine, ihr, Jasmina und Petra, ihr seid ja auch jetzt Fan von zumindest einem Verein, Mainz 05, der jetzt auch nicht verdächtig ist, unter den ersten dreien zu landen, wenn es um solche Umfragen geht. Wie geht's euch denn damit?
Vielleicht ich ganz kurz oder auch nicht kurz. Also was mich so ein bisschen an der Diskussion halt gestört hat, war halt die Argumentation. Also ich glaube, die beiden Hauptargumente, warum ein Verein in die Traum-Bundesliga gehört, war, es ist ein Traditionsverein und die haben eine geile Fanbase. Und ich habe mich dann so gefragt, ja, was ist denn Tradition? Ja, und wenn man das den Begriff nimmt, ja, dann heißt er ja eigentlich, dass man halt Bräuche, Gepflogenheiten und so weitergibt, ja. Und eine Tradition kann halt auch brechen. Und ich verstehe dann zum Beispiel nicht, jetzt als hier im lokalen Bereich, dass dann ein Verein wie Kaiserslautern so hochgelobt wird, der total schlecht wirtschaftet und sich halt also runtergewirtschaftet hat und ein Verein wie Mainz 05 gesagt wird, es ist kein Traditionsverein, aber den Verein gibt es seit 1905, also hat auch eine Tradition, vielleicht nicht die Standardtradition wie die Vereine in der ersten Liga, aber wenn man mal so sieht, also was viele auch so nicht bedenken ist, was Mainz 05 für den gesamten Fußball getan hat, ja, Wolfgang Frank hat in der zweiten Liga als erstes die Viererkette in den Profifußball gebracht. Das heißt, Mainz 05 hat große Dinge getan in dem Bereich Taktik. Und dadurch sind ja auch große, und zwar für mich, einer der zwei größten Trainer entstanden, und zwar Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die für mich auf einer Reihe mit Pep Guardiola stehen. Und deswegen hat mich das gestört, dass nur diese beiden Punkte eigentlich so ausschlaggebend waren. Und es gibt ja so viele andere, ich glaube, das besprechen wir ja auch gleich, was eigentlich für uns ja noch mehr reingehört, dass ein Verein oder dass eine Traum-Bundesliga entsteht.
Ja, also da hast du schon sehr, sehr, sehr viel Richtiges gesagt oder sprichst mir sehr aus dem Herzen. Petra, magst du da noch was ergänzen?
Ich habe es ja natürlich auch logischerweise verfolgt, weil es in meinen sozialen Kanälen natürlich auch diskutiert wurde. Mich hat es mit Mainz wenig verwundert, weil, also Jasmina, du absolute Zustimmung zu allem, was du sagst, aber diese Sache mit der Tradition, es wird ja immer gesagt, Tradition ist wichtig und Tradition zu vereinen und so weiter, aber ich glaube, die meisten Leute verbinden mit Tradition das oder die Zeit, in der sie mit Fußball sozialisiert wurden, sage ich jetzt mal. Also das ist diese gute alte Zeit, das ist nicht irgendwie 1905 oder sonst irgendwas, ne, sondern halt quasi diese, bei vielen, zumindest in unserem Alter, die 90er Jahre halt, oder vielleicht auch noch eben die 80er. Und da war Mainz eben völlig unbekannt und Skandale helfen, glaube ich, irgendwie diese Emotionen oder am Leben zu erhalten. Ja, also ich sag jetzt mal, soll ich das sagen? Zum Beispiel, weil wenn man mich jetzt fragen würde, welche Mannschaften reingehören, dann würde ich, wenn ich jetzt so ein bisschen, ja, soll ich dann sagen, also zum Beispiel Uerdingen und Wattenscheid. Da wird jeder sagen, sag mal, hast du nicht dann alle Latten am Zaun und was sollen denn Uerdingen und Wattenscheid in der ersten Liga? Aber ich bin halt, ja, gerade zu Anfang der 90er wirklich, also da habe ich die Bundesliga verstanden, also sprich den Fußball verstanden und Taktik und so weiter angefangen zu verstehen. Und da waren Vereine, die natürlich waren die in der ersten Liga. Ja, was das natürlich irgendwie jetzt keine Traditionsvereine sind, aber trotzdem, wenn die jetzt aufsteigen würden, würden die sagen, ach, guck mal, da sind sie ja wieder. Nach dem Motto, sind wieder zu Hause sozusagen. Ja? Was eigentlich sämtlicher Logik letztendlich widerspricht. Deswegen, das meine ich damit, dass diese Emotionen halt so wichtig sind und gar nicht jetzt mal dieses Rationale mit Viererkette zum Beispiel. Was mir als Mainz-Fan natürlich hätte ich auch gern, dass Mainz ganz weit oben ist, weil Mainz einfach mega ist, aber es ist halt für die große Masse, sag ich jetzt mal, ja? Und da ist halt Fußball einfach, Fußballliebe ist nicht logisch, das ist es einfach.
Also mir ist es auch bewusst, ne? Und aber ich bin halt so ein Gerechtigkeitsfan.
Ich doch auch.
Politikerin und dann, es geht halt irgendwie nicht in meinen Kopf rein, ja. Aber ich meine, die Diskussion, wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel jetzt Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und so mit reinbringen, ich verstehe, warum die nicht mit drin sind. Und natürlich kann man bei diesen Vereinen auch viel kritisieren. Aber dann verstehe ich nicht, warum zum Beispiel ein FC Bayern nicht kritisiert wird, die mit Katar zusammen kooperieren. Da muss genauso mein FC Schalke 04, der mit Gazprom Geld verdient, ja, was alles halt genauso schlimm ist, ja, müsste man eigentlich auch heftigst mit erwähnen.
Ja, also ich finde auch, es gibt bei ganz, ganz vielen Vereinen, also es wird da sehr, sehr viel romantisiert, gerade in dieser Diskussion, finde ich auch, und was vor allem, was Petra gesagt hat, der Zeitpunkt, zu dem du Fußball entdeckt hast für dich, ist, glaube ich, so mega ausschlaggebend, weil jetzt zum Beispiel ein Verein wie Leverkusen, der ist drin, ja, jetzt bei den 11 Freunden in dieser Auflistung, bilde ich mir zumindest ein. Ich sehe ihn gerade nicht. Aber die werden dann doch eher noch akzeptiert, weil sie halt vielleicht einfach schon länger dabei sind, ja, aber die Kritikpunkte könnten die gleichen sein, wie sie jetzt gegen Wolfsburg und die anderen genannten Vereine ins Feld geführt werden, aber ja, und dieser Punkt Tradition, ich glaube, da das ist nochmal eine ganz eigene Ausgabe, die wir uns vielleicht nochmal vor die Brust nehmen eines Tages. Tradition im Fußball und warum sich da so versteift wird drauf.
Also Leverkusen ist auf Platz 2 in der zweiten Liga.
Ja, stimmt, danke. Jetzt sehe ich sie auch. Hinter Hansa Rostock. Ja, also da steckt null Logik drin. Ja, das ist einfach nur eine Popularitätsgeschichte. Und ich glaube, es hängt so viel damit zusammen, was du mit anderen Vereinen schon erlebt hast. Ja, und wenn du mich fragen würdest, tatsächlich würde ich die Liga wahrscheinlich mit den Vereinen zusammenstellen, mit denen ich irgendwas aus Sicht meines FCA verbinde, ja, weil dann die Liga soll ja für meine Traumliga sein, ja, und die besteht aus den Vereinen, mit denen ich und mit meinem FCA Erlebnisse hatte, an die ich mich gern oder vielleicht auch nicht gern zurückerinnere. Auf jeden Fall ist da was, was ich sage, da habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen mit denen oder sonst, dass die sollen auf jeden Fall drin bleiben. Ich brauche da nochmal eine Revanche. Oder ich sage, die mag ich, weil die gegen die gewinnen wir immer oder sonst das, ja. Oder sie haben aus anderen Gründen, die sind irgendwie nah bei mir, da kann ich gut auf Auswärtsspiele fahren, ohne irgendwie 3 Tage Urlaub zu nehmen, ja. Also die Gründe, warum du da einen Verein rein willst, sind wahrscheinlich sehr individuell. Ich finde es, es ist ein bisschen schwierig, wie mit allen Popularitätswettbewerben, weil am Ende hast du immer irgendwie jemanden, der sich irgendwie, ja, der halt nicht dabei ist, und das fühlt sich auch nicht schön an. Ja, also ich erinnere mich damals an, als diese Diskussion bei 93 war. Ich glaube, der FCA war so gut wie gar nicht drin. Und das macht schon ein bisschen was mit dir, weil natürlich fühlst du dich dann so in deiner Fußballliebe so ein bisschen nicht ernst genommen, ja, finde ich jetzt. Ja. Natürlich ist es irrational, weil ich erwarte natürlich nicht, dass alle meinen FCA lieben. Natürlich erwarte ich das schon, aber ich kann nachvollziehen, dass es nicht so ist. Und ich kann auch total nachvollziehen, dass jeder seinen eigenen Verein eben an die erste Stelle setzt. Aber trotzdem fühlst du dich dann halt irgendwie so, ja, du hast hier nichts verloren. Und das ist kein schönes Gefühl einfach. Das ist nicht, ja, von daher, warum sollte man sowas überhaupt machen? Ellen, kannst du eigentlich aus der Frauenfußball-Sicht, also würde so eine Diskussion im Frauenfußball Sinn ergeben?
Schon, also aber dann mit anderen Ansätzen. Also ich habe die ganze Aktion, ich habe nur das von 93 mitbekommen, damals auf Twitter mit dem Hashtag. Und das Elf-Freund habe ich jetzt zum Beispiel, geht an mir vorbei so ein bisschen, weiß ich nicht, ich lese das auch nicht, aber weiß nicht, ob man da jetzt so ein ganzes Heft oder da so ein Riesen...
Es ist nur eine Seite.
Ja, okay, aber warum man dann, ob man da so ein Riesending draus machen muss, weiß ich nicht. Also ich finde es als Internetaktion oder als Twitteraktion mit Hashtag finde ich es ganz lustig. Auch wenn es wenn es jetzt total auf die Männerbundesligen bezogen war und die Frauen komplett ignoriert hat, aber ich meine, kann man dann auch mal sein eigenes Ding machen, wenn man da Lust drauf hat. Also es würde schon, ich würde jetzt auch gerade sagen, die genannten Vereine wären, wenn man das für die Frauen machen würde, würde ich mich festlegen, dass Hoffenheim, Wolfsburg, dass sie auf jeden Fall in der ersten Liga drin wären. Weil ich meine, ohne Wolfsburg, das nein. Also es gibt schon diese Diskussion mit dem traditionellen Verein, also gerade reine Frauenfußballvereine, die es ja immer weniger gibt. Nächste Saison werde ich dann auch zum Eintracht Frankfurt-Fan werden, weil der FFC Frankfurt fusioniert und dann auch... jetzt unter dem, also als reiner Frauenfußballverein verschwunden ist. Das ist halt so eine Entwicklung, die gerade da ist. Aber wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel Hoffenheim, wenn ich das nur aus der Frauenfußballsicht mir angucke, die machen eine super Arbeit da. Also gerade so die Nachwuchsarbeit. Auch bei der U19 EM zum Beispiel oder bei den Nachwuchsturnieren, da kommen so viele Spielerinnen, kommen eben aus Hoffenheim, aus dieser Jugendarbeit, und natürlich würde ich die reinwählen. Also dann ist es mir auch egal, ob da jetzt irgendwie Tradition oder nicht, oder ist mir egal. Also die gehören da rein. Ich glaube, wenn man das machen würde, dann würden viele eher dann wirklich drüber nachdenken, okay, wie könnte man die Liga an sich verbessern? Also es wäre jetzt so mein Ansatz so ein bisschen, weil aktuell sind halt nur 12 Vereine da drin, und da hätte ich gern zum Beispiel mehr. Ich hätte auch gern die zweite Bundesliga, dass da nicht so ein Leistungsgefälle oder zwischen der ersten und der zweiten Liga ist, und nicht nur Leistung, sondern dann auch in Sachen finanziellen Sachen, so rum. Weil ich meine, wenn man absteigt, wenn ein Verein absteigt, dann in die zweite Liga absteigt, dann ist halt ja, das ist halt sehr krass, der Unterschied. Also ich glaube, es würde eher in der Diskussion würde sich viel um strukturelle Dinge drehen und nicht unbedingt um Tradition. Ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, okay, Wolfsburg, das ist kein, oder das sind keine richtigen Fans oder das sind nur Erfolgsfans oder was auch immer. Oder auch bei Bayern, das sind so die Klassiker, die finden im Frauenfußball auch statt. Ja, aber ich denke mal nicht so in dieser Verbissenheit teilweise.
Ich weiß, was du meinst. Aber da hast du ja schon, hast du mir eigentlich schon eine schöne Brücke gebaut zum eigentlichen Thema der Sendung. Das ist jetzt irgendwie lustig, dass wir jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde hier über Fußball reden und noch gar nicht so richtig bei unserem eigentlichen Thema angekommen sind. Denn wir wollen uns eigentlich ja fragen oder den anderen Ansatz wählen, wie müsste denn jetzt diese folgende Saison, ja, was müsste denn da passieren, wie müsste die aussehen, was müsste sein, damit sie für uns zu einer Traum-Bundesliga-Saison oder zu einer Traumsaison im deutschen Fußball wird. Und da, also du hast jetzt schon ein paar Ansatzpunkte für den Frauenfußball genannt, aber ja, das würde ich jetzt ganz gern weiter diskutieren. Wir fangen jetzt trotzdem mal ganz platt an mit, wer müsste denn aus eurer Sicht Meister werden, damit für euch diese Saison, oder Meisterin, wer müsste das sein, damit die Saison für euch einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt? Wer mag denn da anfangen? Jasmina, fang du doch mal an.
Also, ich setze mir immer so Ziele, was ich irgendwann mal in meinem Leben gerne erleben möchte, ja. Und das war zum Beispiel Mainz 05, einmal aufzusteigen. Das habe ich sogar schon zweimal erlebt, ja. Ja, und mit Schalke 04 würde ich gerne einmal eine Meisterschaft erleben. Und jetzt lacht bitte alle nicht. Ich weiß, dass das momentan sehr schwierig ist und ich auch momentan eigentlich, da kommen wir ja später zu, noch so eine gewisse andere Tendenz habe. Aber ja, also erstmal wäre es toll, generell, wenn der Meister sich abwechselt und nicht 7 oder 8 Mal in Folge, dass es der FC Bayern ist, sondern dass es erstens recht spät sich entscheidet. Ganz toll wäre es am letzten Spieltag, dann hast du nochmal so ein bisschen Spannung, ja. Und dass es halt immer mal wieder jemand anderes ist und auch mal jemand ist, mit dem man null gerechnet hat, ja. Also, dass es zum Beispiel Mainz 05 wird, ja. Was natürlich nie passieren, also wer weiß, ja. Aber ja, einfach mal ein Underdog wäre cool. Und ansonsten sollen sich die Größeren immer mal abwechseln, dass es halt ein bisschen spannender wird. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass der Bihomemo-Histomien oder sowas. Das kriege ich nicht so über meinen Mut.
Ist okay. Petra, wie geht's dir denn?
Ja, dann übernehme ich das mal. Nee, also meinetwegen kann sehr gerne Dortmund Meister werden. Ich hätte auch gerne ab und zu einfach mal diese Abwechslung von wer wird eben Meister, auch sehr gerne am letzten Spieltag. Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung überlegt und habe mich eigentlich spontan an eine Saison, das müsste 2001/2002 gewesen sein, in der Dortmund, also dann der Saison war Leverkusen recht lange Erster. Und ich glaube, Dortmund hatte 3 Tage vor Schluss 7 Punkte Rückstand oder so. Ungefähr. Musste also 3-mal gewinnen und Leverkusen 3-mal verlieren. Oder mit einem Unentschieden eben. Und natürlich haben alle gesagt, boah, nee, das wird ja nie passieren. Leverkusen wird endlich Meister mal und so weiter und so fort. Und am Schluss war halt der BVB dann eben Meister. Das war, glaube ich, genau, das war dieses Jahr mit Meister der Herzen.
Richtig. War das die Vizekusen-Saison?
Ja, genau.
Da kann ich mich noch dran erinnern.
Und sowas, also so eine Saison, die wirklich bis zum Ende spannend ist. Mir geht es gar nicht um Dortmund oder Leverkusen und so weiter, aber wo wirklich dann auch am Schluss sich halt noch, wo viele Leute sagen, boah, das ist jetzt, geht's durch und passiert nichts mehr, dann doch irgendwie nochmal was passiert. Das wünsche ich mir.
Ja. Aber dass du jetzt gerade Meister der Herzen erwähnt hast, ne, das war das erste Mal, dass ich wegen Fußball geweint habe. Das ist echt, das war sehr schlimm für mich.
Das tut mir leid.
Das werde ich auch nie vergessen.
Ja, Ellen, wie ist denn das in der Frauenliga? Wen würdest du dir da wünschen oder welche Entwicklung möchtest du da, wenn da an der Tabellenspitze sehen?
Also persönlich möchte ich natürlich, dass Frankfurt Meister wird. Das wäre dann auch wirklich der Traum der Traumsaison. Also ich denke mal nicht, dass sie das hinkriegen, aber eine bessere Platzierung als letzte Saison wäre auf jeden Fall mal schön. Genau, dann so als Abschluss. Ich meine, die letzte Saison als FFC Frankfurt wäre doch ein schöner Abschluss. Ansonsten, ich finde, es ist im Moment immer der Zweikampf Wolfsburg-Bayern um die Meisterschaft. Ich finde das spannend. Es wird oft geschrieben, wenn drüber berichtet wird, das ist ja total langweilig. Es ist meiner Meinung nach nicht langweilig, weil es halt ein Zweikampf ist. Und der ist eigentlich auch nicht so früh immer entschieden. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Kann aber gerne auch ein bisschen durchbrochen werden durch irgendeinen anderen Verein, der da oben mitmischt. Also mein Traum wäre so ein bisschen, also erster und zweiter Platz ist Champions League Platz und sonst gibt es halt nichts, außer die Abstiegsplätze. Und da wäre mein Traum so ein bisschen wie so ein Fünfkampf um diese ersten beiden Plätze. Und der Fünfkampf soll bitte lange anhalten. Genau, das wäre, also ich finde es spannend, ich finde die Liga spannend, aber sie kann durchaus noch spannender werden.
Ja, also da habe ich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir sind uns einig. Ein bisschen Spannung, ein bisschen Abwechslung würde uns da gut tun. Also wir stellen fest, eine Saison, in der der FC Bayern schon mal nicht Meister wird, hat gute Voraussetzungen, eine gute zu werden oder eine gute gewesen zu sein. Das weißt du ja mal erst hinterher. Aber ja, und das trifft ja auf beide Fußballrichtungen zu, die wir gerade besprochen haben. Aber gucken wir nochmal auf den anderen, wie heißt das Ding? Wettbewerb? Wettbewerb ist das Wort, das ich suche. Wie ist es im Pokal? Wer soll Pokalsieger werden? Ich würde mich jetzt sehr wundern, wenn ihr da jetzt nicht euren eigenen Verein nennt. Petra, magst du anfangen?
Meister 5 und Pokalspieler, ach hey. nee, also sehr, sehr gerne. Rational betrachtet wage ich da nicht mal von zu träumen, weil Mainz, also Wettbewerbsspiele, also sei es jetzt DFB-Pokal oder eben auch Europa League, sind häufig, also gerade die ersten beiden Spiele immer, wo du denkst, ja komm, das sind so kleine Vereine, kriegst du locker hin, hat sich Mainz schon gerne mal bis zum Elfmeterschießen gewürgt oder in der Verlängerung so ein 2-1 dann gerade noch so gehalten und so. Also sehr gerne. Generell auch andere, sag jetzt mal kleinere Vereine, mit denen man jetzt wenig rechnet, sei es jetzt, keine Ahnung, der FC oder Fortuna Düsseldorf oder Union Berlin, die sich ja eigentlich relativ gut verstärkt haben jetzt in der Pause. Ja, auf jeden Fall sehr gern mal eine richtige Überraschung. Und vielleicht nicht Frankfurt schon wieder.
Ja, die waren jetzt schon.
Ja, das muss
jetzt mal wieder warten. Jetzt dürfen mal die anderen ran. Ja, Jasmina, was meinst du? Stimmt so zu oder hast du das?
Ich bin ja dafür, dass der FSV Salmrohr 1921 gewinnt, ne? Mal so ein Underdog.
Ja. Okay.
Ich meine, wen hat er als Gegner? Holstein Kiel ist doch machbar. Ja, nee, also wie halt in der ersten Liga auch, ne? Wir sind alle froh, wenn es mal nicht der FC Bayern ist. Also da habe ich es den Frankfurtern auch mal gegönnt, ja. Ich habe mich gefreut, dass sie Pokalsieger geworden sind, ja. Klar ist, dass ich mich immer freue, wenn, das ist ja das, was Schalke ab und zu mal macht, einen Pokal holen. Genau, aber ja, auch da hätte ich gern immer mal wieder ein bisschen Abwechslung.
Also bei der Meisterschaft, da sage ich noch, das würde dem FCA nicht gut tun. Also das wird bitte nicht der FCA, aber das klingt komisch, ne? Bitte, der FCA soll nicht Meister werden. Aber den Pokal, den dürften sie sehr, sehr gerne holen. Einfach nur, weil wir traditionell allerspätestens gegen die Bayern rausfliegen in den letzten Jahren. Und wenn wir es nicht schon in der ersten Runde sehr peinlich anderweitig geschafft haben, aber ja, einfach mal selber die Bayern rauskicken und dann das Ding gewinnen, das wäre schon, was. Aber egal. Ellen, wie ist das im Frauenfußball? Da bist du sehr sicherlich auch einfach nur mit deinem Verein unterwegs, oder?
Ja, schon. Also Frankfurt Pokalsieger. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wann das letzte Mal war, wann Frankfurt das letzte Mal Pokalsieger war. Das ist sehr lange her. Es ist ja jetzt Wolfsburg in Dauerschleife. Ist ja Serienpokalsieger. Also da hätte ich gerne viel mehr Abwechslung. DFB-Pokal erste Runde hat auch schon begonnen und da gab es heute auch schon eine Überraschung. Da hat nämlich RB Leipzig, das ist ein Drittligist, hat den BV Kloppenburg rausgeworfen, den Zweitligisten. Das ist, da ist auch wieder so ein Ding, RB Leipzig, aber so im Sinne von Underdogs im Pokaldebüt. Das war das erste Pokalspiel von denen überhaupt. Finde ich das gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil Anja Mittag bei RB Leipzig spielt. Das ist ja eine ehemalige Nationalspielerin. Also das finde ich gar nicht schlecht, wenn die weit kommen. Das wär doch mal ganz interessant. Und was ich mir vielleicht wünschen würde, jetzt abgesehen von, also wenn ich jetzt mal die Frankfurt-Brille abnehme, hätte ich doch gerne, dass Freiburg nochmal ins Pokalfinale kommt und dann vielleicht mit besserem Ausgang als letztes Jahr gegen Wolfsburg. Das hat mir sehr leid getan, dass sie da verloren haben, weil die haben echt super gespielt. Viele Fans, die da mitgereist sind und.
Ja, verständlich. Naja, ich finde gerade, der Pokal hat immer noch so eine ganz eigene, ganz eigenen Charme. Und ja, ich glaube, es hätte auch niemand was dagegen, wenn da tatsächlich mal einer von den Underdogs ganz, ganz weit kommt und vielleicht am Ende sogar gewinnt, das wäre schon Fußballromantik pur, oder? Dürfte vielleicht mal passieren. Aber Fußballromantik, andere Seite, Underdogs in der Champions League passiert nicht unbedingt. Verfolgt ihr denn die Champions League überhaupt intensiv oder sagt ihr, diesen Hochglanz, den gebe ich mir gar nicht erst?
Also ich verfolge es nur, wenn Schalke halt spielt. Also und letzte Champions League-Saison habe ich es ab zum Halbfinale geguckt, weil halt Liverpool, Ajax und so dabei waren. Und das hat auch richtig Spaß gemacht, ja. Davor hast du ja immer die gleichen Vereine, die gegeneinander spielen. Und dadurch, dass da so ein bisschen Abwechslung war, und die waren ja auch verdammt gut. Also ich hatte da schon lange nicht mehr so guten Fußball gesehen. Ja, und alles andere, wie gesagt, ich gucke es halt, wenn Schalke spielt. Ich durfte ja auch schon mal mit Schalke in Madrid sein. Das war mein Spiel der Spiele. Wir haben ja sogar 4-3 gewonnen und das war eine der größten Erlebnisse, die ich je hatte. Dafür bin ich diesem Verein auch immer dankbar, auch wenn wir dadurch nicht weitergekommen sind. Ja, also wie gesagt, nur ausgewählt, weil es ja da auch immer wieder dasselbe.
Petra, guckst du Champions League?
Ich gucke es tatsächlich meistens aber nebenher. Also es ist meistens so, dass mein Freund und ich dann eben zwar die Spiele und meistens eben dann die Konferenz laufen haben, aber halt Notebook auf dem Schoß und halt quasi erstmal auf dem Bildschirm gucken, dann wenn halt der Reporter oder die Reporterin dann eben die Stimme erhebt und ein bisschen lauter spricht und dann guckst du, denke ich, war wieder nichts, okay und so. Also dass du ein bisschen was mitbekommst, das ist so eine Hintergrundplätscherung quasi, nicht unbedingt aktiv. Das war jetzt wie bei was Jasmina eben auch wegen Klopp eben beim Liverpool FC durchaus so, dass ich das dann auch aktiv geguckt habe. mein Freund, der von früher, naja, kein Ajax-Fan ist, aber zumindest Sympathisant und ich manchmal cool fand, gerade früher und jetzt, da Ajax ja auch so ein bisschen, und zumindest letzte Saison ziemlich stark war und auch wieder diesen schönen, attraktiven Fußball, für die sie ja schon in den 90er Jahren bekannt waren, wieder gezeigt hat. Von daher haben wir beide ein bisschen mehr jetzt geguckt letzte Saison und wäre cool, wenn es wieder so kommt, ja.
Ja, ich muss auch sagen, also ich gucke die Champions League tatsächlich sehr, sehr gerne. tatsächlich, weil da teilweise, ich finde die ersten Spiele finde ich schon immer, oder diese Gruppenphasen finde ich schon super. Oder ist es über Gruppenphase? Keine Ahnung, wahrscheinlich verwechsel ich jetzt wieder irgendwas. Die Sommerpause war sehr lang offensichtlich. Also diese ersten Begegnungen, ja, wenn du dann teilweise echt Mannschaften hast, von denen du ja im Zweifel noch nie wirklich was gehört hast oder schon sehr lange nichts mehr gehört hast, das finde ich immer ganz nett, auch weil die Stadien dann teilweise auch, weil alles so, du schwankst halt zwischen diesen so total krassen Hochglanzstadien irgendwie von der Insel und dann hast du wieder irgendwas irgendwo sonst wo in Europa, wo einfach die ganze Atmosphäre so völlig anders ist. Das finde ich bei der Champions League und auch bei der Europa League natürlich noch viel mehr. einfach wahnsinnig charmant. Deswegen gucke ich mir das tatsächlich wahnsinnig gerne an, weil es so, ja, weil die Unterschiede so rauskommen zwischen den verschiedenen Ligen auch. Natürlich, je weiter das dann hochgeht, finde ich, es ist halt schon, du siehst halt einfach den geilsten Fußball dort oder zum Teil sehr, sehr guten Fußball, wenn du jetzt nicht regelmäßig irgendwie die anderen großen europäischen Ligen verfolgst, dann finde ich, Champions League ist schon, ja, da gibt es wenigstens mal das zu sehen, wie Fußball auch sein kann, was jetzt in der Bundesliga nicht ganz so häufig in höchster Perfektion zu sehen ist. Natürlich schon auch ab und zu mal, aber nicht ständig. Deswegen, also Champions League gucke ich sehr gerne, aber ich habe tatsächlich bei der Champions League oder auch bei der Europa League wenig Vorstellung, was da passieren müsste, damit das irgendwie meine Traumsaison wird. Da habe ich wenig Aktien drin, außer natürlich der FCA kommt, weil die kommt mal wieder in die Verlegenheit, damit zu spielen. Und das ist natürlich mega, ja. Also das darf gerne passieren. Ja, der FCA darf gerne mal wieder Europa League spielen. Das war sehr, sehr schön.
Ja, also Traum.
Kann man sich dran gewöhnen, in Liverpool zu spielen? Ist okay.
Traumsaisonmäßig auf die Champions League bezogen, hätte ich sogar ein paar Wünsche.
Ja, bitte. Ja,
also auf die, allein schon, dass es bei den Frauen keine Gruppenphase gibt, das, ja, das nervt mich schon seit Jahren an, weil es fängt an mit der ersten Runde und da sind dann eben wirklich die kleinsten Vereine, die aus, was weiß ich, woher, Island und, ist ja alles ganz toll, aber die fliegen dann halt, also in der ersten Runde geht's noch, aber weil die großen Vereine, die haben dann Freilos, die kommen erst in der zweiten Runde dazu und dann, weiß ich nicht, triffst du dann in der zweiten Runde auf Lyon und dann zack, bumm, bist du raus, weil es ein K.O.-Spiel ist, also zwei K.O.-Spiele sind, Hin- und Rückspiel und dann war es das auch schon wieder und das ist halt total bescheuert, also dann sollte man eine Gruppenphase machen, wo dann wirklich auch diese Vereine dann mal eine Chance haben, vielleicht mal ins Achtelfinale zu kommen. Aber da winken ja jetzt auch nicht so die ganz großen Gelder, deswegen, weiß ich nicht, das sind dann auch die Probleme mit den Reisekosten und ja, also in Gruppenphase würde das Ganze sehr fördern, finde ich. Und ja, privat gucke ich es natürlich, versuche ich so viel wie möglich zu gucken. Auch gerade die deutschen Vereine kommen ja auch gerne immer sehr weit, wenn sie nicht auf Lyon treffen, wie Wolfsburg dann leider letztes Jahr. Da war ich im Stadion, das war nicht so schön, wo sie dann ausgeschieden sind. Ja, aber na klar gucke ich das dann. Ich habe auch Männer-Champions League geguckt letzte Saison. Ich glaube, Halbfinale habe ich eins geguckt, Tottenham gegen Ajax. Das war ein krasses Spiel. Das war dieses Last-Minute-Tor, wo dann Tottenham ins Finale eingezogen ist. Also das war schon spannend, fand ich toll. Finale habe ich auch geguckt. Ja, da war ich aber dann, ja, ich war nicht für Liverpool, deswegen war das dann ein bisschen enttäuschend. Ja, aber ja, also ich guck's.
Ja, cool. Ja, lass uns mal über die Trainer sprechen. Ja, weil oft eine sehr gern genommene Frage in vielen Tippspielen ist, wer entlässt als erstes den Trainer? Na, wie sieht's denn aus? Gibt's Trainer, die ihr, wo ihr euch freut, oder auf die ihr euch freut, oder gibt's Trainer, wo ihr sagt, ach, wenn der als erstes gehen muss, dann bin ich jetzt nicht so super traurig, den kann ich eh nicht so wirklich gerne sehen. Habt ihr da überhaupt irgendwelche Leidenschaften?
Naja, dann, also ich freue mich irgendwie, dass halt David Wagner auf Schalke ist. Natürlich mit dem ganzen Chaos, das in letzter Zeit so war, bin ich nicht mehr so euphorisch, wenn ein neuer Trainer da ist, woran das wohl liegt, ja. Aber also ich habe den jetzt so ein bisschen halt in England verfolgt und ich meine, der war ja auch bei Mainz als Spieler und der war halt auch auf Schalke als Spieler und ist Trauzeuge von Jürgen Klopp, also ist halt so, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, ne? Und ich wollte schon immer, dass der irgendwie mal in die Bundesliga kommt und dass er dann auch noch zu Schalke kommt, also ja, da freue ich mich irgendwie und ich hoffe, dass er mal ein bisschen länger bleibt. Ja, an sich.
Also eine Traum-Schalke-Saison wäre also, wenn der Trainer, mit dem ihr angefangen habt, auch noch am Ende da ist, oder?
Ja, einmal das und wenn wir einfach mal eine normale, ruhige Saison spielen würden. Ja, mit ohne großes Drama irgendwie. Ja, mit Trainern, die vielleicht rausfliegen, da muss ich, also letztes Jahr ist ja Hütte zu der Eintracht gegangen und ich hätte nicht gedacht, dass sie das so rocken, ja, und dass sie dann auch den DFB-Pokal holen und so weiter. Und jetzt sind sie ja dank uns wieder, also dank Mainz, ja, wieder europäisch. Den kleinen Diss, sorry, konnte ich nicht lassen. Und ich bin mal gespannt. Also ich wäre echt beeindruckt, wenn sie wieder eine recht gute Saison hinlegen. Ja, also da bin ich mir nicht so sicher. Also entweder es ist 50-50, entweder wird es eine grandiose Saison oder es bröckelt da so ein bisschen und ja, könnte einer der Trainer sein, die überraschenderweise als erstes gehen müssen.
Ja, Petra, was meinst du? Trainer? Ist dir egal.
Prognose, wer jetzt als erstes geht, ist schwierig. Tue ich mich immer jedes Jahr wahnsinnig schwierig mit, sagt man das so? Also ich finde es jedes Mal wahnsinnig schwierig. Also ich hoffe, bei dem Thema erfolgreich sein könnte, ich hoffe tatsächlich, dass jetzt nicht nur aus Eigennutz, sondern eben wirklich, dass Sandro Schwarz einfach mal auch noch mehr in das, nein, als anders anfangen, dass noch mehr Leuten bewusst wird, sie erkennen, wie gut der Mann einfach ist. Gerade jetzt auch im Mainzer Umfeld gibt es ja viele, viele, die sagen, boah, nee, da kann doch nichts, der Junge, und der ist doch mit seiner, also Mainz 2 abgestiegen, auch von der dritten Liga, und wird dann als zum Erstligatrainer befördert. Sag mal, haben diese irgendwie noch alle und so weiter. Und jetzt spielen sie andauernd gegen den Abstieg und nee, und eigentlich waren wir doch einmal schon im Europapokal und so weiter. Der hat wahnsinnig viel Ahnung einfach vom Fußball und das wird von für mich noch zu wenigen gewürdigt und ich hoffe echt mal, dass der einfach mal einen richtigen Durchbruch schafft, dass Mainz sehr gerne eher in der ersten Hälfte diese nächste Saison wieder spielt. Ich hoffe natürlich auch, oder ich bin sehr gespannt, wie sich Rosi in der Bundesliga macht, also Marco Rose, ja, vor allem eben die beiden, also wer es vielleicht nicht so weiß, Marco Rose und Sandro Schwarz haben zusammen bei Mainz 05 gespielt, haben glaube ich auch immer, ich weiß nicht, Jasmina, immer zusammen im Zimmer, wenn sie irgendwie unterwegs waren, klar, habe ich gefühlt immer ein Zimmer geteilt und so weiter.
Sehr also, bekannte ganz, ganz Videos von den beiden.
Ja, das stimmt. Für uns zumindest bekannt. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt so. Auf den Kerl freue ich mich auch, weil er ja bei Red Bull Salzburg schon ziemlich erfolgreich war. Und ich glaube, da hat Gladbach richtig geilen Trainer geholt, ja.
Wie ist denn das im Frauenfußball? Gibt's da Emotionen in Bezug auf Trainer?
Ja, klar.
Und Trainerinnen?
Natürlich. Also das davon habe ich ja auch schon erzählt, der ehemalige Trainer von Freiburg, der Jens Scheuer, der ist jetzt Trainer von Bayern. Das ist seine erste Saison. Das war dieser lang angekündigte Wechsel, nachdem Thomas Wörles Vertrag nicht verlängert wurde. Und er aber trotzdem, also das war so ein bisschen, da hat man sich dann gefragt, okay, warum? Weil die waren ja schon erfolgreich. Also sind Zweiter geworden, sind halt nicht Meister geworden. Okay, haben den Pokal nicht gewonnen, aber war halt nicht schlecht. War eben das eine Spiel gegen Wolfsburg 0-6 verloren. Das finde ich interessant. Also da, ich glaube, das finden jetzt auch die meisten Leute, da freuen sich die meisten Leute drauf oder da blicken die meisten Leute drauf, wie wird sich Jens Scheuer da schlagen bei Bayern und wird er die Erwartungen erfüllen können? Und was macht er vielleicht anders als Wörle oder läuft so weiter wie bisher oder wie auch immer. Also das finde ich ganz interessant. Aber ich habe jetzt sonst nicht so unbedingt immer den Blick auf Trainer. Was mich immer so ein bisschen, ja, was ich nicht so gut finde, ist, dass oft Trainerinnen jetzt in der letzten Saison, dass die aufhören und eben dann in einem 0815 Job, nein, in einem normalen Job dann eben arbeiten, weil werden keine Gründe genannt, aber vermutlich, weil sich das dann doch finanziell eher lohnt oder weil das halt sicherer ist oder warum auch immer. Und das ist eben schade. Und es ist auch schade, dass wir aktuell keine Trainerin haben in der Bundesliga. Das war auch mal anders. Also das sind so ein paar Sachen, die finde ich nicht so gut, aber ja, ich hoffe auf jeden Fall nicht, ich hoffe nicht darauf, dass irgendjemand rausfliegt oder so. Das ist jetzt nicht so meine Blickrichtung. Ja, aber insgesamt sind das Trainer rausgeschmissen werden, ist dann doch erheblich seltener als im Männerfußball zum Glück. Und vor allen Dingen in dieser Frequenz, also wenn man da so mal nach Schalke blickt oder was ich viel mitkriege, weil ich halt aus Hannover komme, ist Hannover 96 und da ist ja auch nicht immer so die Konstanz gegeben. Also da kann ich verstehen, wenn Fans das sehr aufregt.
Was mir noch so zur ersten Liga gerade so einfällt, ich bin mega gespannt, wie Nagelsmann in Leipzig funktioniert. Nagelsmann ist ja schon ein spezieller Typ. Dann hat er auch noch seinen Vorgesetzten Ralf Rangnick. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ne? Also.
Ja, da dürfen wir, glaube ich, auch alle gespannt sein, was da alles passiert.
Ja, und ansonsten ist ja auch spannend, ich meine, Wolfsburg hat einen neuen Trainer, den Klesner, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Hertha hat ja Kovic. Ja, die sagen mir halt so, also da habe ich null Einschätzung, da bin ich gespannt. Auch Köln mit Bayer Lorzer, das sind so Kandidaten, da könnte ich mir vorstellen, dass die Vereine dann auf einmal schnell Panik kriegen, wenn es nicht so läuft. Und ich bin auch eher dafür, mal lieber aushalten und warten. Manche Dinge müssen ja auch, brauchen einfach Zeit, um wirklich zu wirken.
Ja, wem sagst du das? Die Augsburgerin stimmt zu. Das war auch für uns relativ wild letzte Saison, dass wir den Baum dann tatsächlich auf den letzten Drücker doch noch ersetzt haben und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jetzt wieder längere Zeit nicht passiert. Wir können auch einfach mal mit einem Trainer durch eine Saison gehen. Das haben wir schon oft gezeigt und das ist auch ganz schön. Ich mag den Herrn Schmid auch, der ist mir sympathisch. Der darf gerne bleiben, soll bitte auch schön. Ja, ihr mögt den wahrscheinlich auch ganz gern.
Ich wollte gerade nochmal so Trainer Schmiede Mainz 05 erwähnen.
Ja, kann man so sagen, das stimmt. Na, gucken wir mal. Ja, aber die Petra scharrt bestimmt auch schon mit den Hufen, denn wir wollen natürlich auch über die Regeln sprechen und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, wir wollen vielleicht ein bisschen auf den Video Assistant Referee zu sprechen kommen, aber eigentlich viel wichtiger ist ja, mit der nächsten Saison kommen ja auch die ein oder anderen neuen Regeln auf uns zu. Petra, kannst du uns da nochmal erklären, was ändert sich und worauf müssen wir da achten? Worauf freust du dich da?
Also es ändert sich tatsächlich ziemlich viele Regeln. Ein paar haben wir ja schon gesehen bei der WM. Also zum Beispiel die Spielerauswechslung soll jetzt schnellstmöglich passieren. Wird ja mal viel Zeitspiel betrieben. Die Spieler, Spielerinnen sollen zum nächstmöglichen Linie, sprich eben so Seitenlinie oder Torlinie, eben aus dem Feld gehen, damit nicht müssen, sollen nicht mehr zurück zur Mittellinie. Aus der Mittellinie ist natürlich jetzt das nächste, klar, damit eben der Zeit eingespart wird. Der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin kann Karten für frühere Vorfälle zeigen, um damit eine schnelle Spielfortsetzung möglich zu machen. Also sprich, wenn man schnell schon mal den Ball bereitlegt für einen Freistoß und dann muss aber erst der Schiri dem Spieler hinterher dackeln, um da die Karte zu zeigen und so weiter. Muss jetzt nicht mehr sein.
Das heißt, der kann einfach die nächste Spielunterbrechung abwarten, der Schiedsrichter, und dann für das vorhergegangene Foul die Karte zeigen muss, also nicht,
genau,
nicht den die Fortsetzung aufhalten. Ah, cool, okay.
Könnte aber auch für Verwirrung sorgen im Stadion, da kriegst du es ja nicht so mit. Für was gibt der jetzt die Karte?
Ja, aber es soll dadurch halt das Spiel schnell gemacht werden, beziehungsweise halt auch für denjenigen, der da den Freistoß hat, kein Nachteil entstehen. Das heißt, sprich, wenn da eben noch der Gegner ungeordnet ist, dass man da eventuell halt den Freistoß schnell ausführt und so eben der Vorteil stehen bleibt und nicht zu einem Nachteil wird oder eben, ja, ist benachteiligter wird als anders. genau, was haben wir noch? Also so kleine Regeländerungen, zum Beispiel wie das Untertrikots, die exakt gleiche Farbe jetzt mittlerweile haben müssen, nicht mehr nur die gleiche Grundfarbe, also wenn man es einfach sagt, das wird doch eh alles technisch hergestellt und das ist ja an sich möglich, auch dann das gleiche Rot eben, seien es jetzt die Leggings oder seien es eben jetzt Langarme zum Unterziehen, diese Langarmen-Sleeves. wenn ein Strafstoßschütze verletzt ist oder ein Strafstoßschützin, das ist typisch jetzt, dass ich den Männerfußball gucke, durch automatisch mit den Masken nehmen, dann darf er oder sie auf dem Feld bleiben, eben aus dem gleichen Grund, weil normalerweise müsste dann ja die Person eben nach draußen, müsste bis zur nächsten Spielunterbrechung warten, bis sie wieder reingeholt wird. Sprich, sie darf nie selber schießen und deswegen darf diejenige auf dem Spielfeld bleiben, ob dann eben auch, also gerade dann eben, wenn sie auch den Strafstoß ausführen würde. Dann wird mittlerweile, es gibt ja immer diese Kühlpausen und Getränkepausen, da wird jetzt festgelegt, Kühlpausen dürfen anderthalb Minuten bis drei Minuten dauern, Getränkepausen maximal eine Minute. Dass also generell einfach dieser Unterschied auch gemacht wird zwischen, ne, also man damit einfach runterkühlen kann oder eben sich erfrischen kann. Dann eine größere Änderung, der Münzwurf entscheidet nun wieder, wie es mal früher war. Also der Gewinner, die Gewinnerin kann sich aussuchen, ob sie die Seite wählt oder ob sie den Anstoß ausführen wird. Und nicht mehr nur, welche Seite man eben zuerst, auf welcher Seite man in der ersten Halbzeit spielen möchte. Einfach weil es für viele, die schnellen Ballbesitz kommen wollen und entsprechend also schnell angreifen wollen, damit die eben auch den Anstoß ausführen können, wenn sie es eben wollen. Also da gab es auch scheinbar Nachfragen eben von Vereinen und von daher hat mir das halt dann auch wieder dann geändert, zurückgeändert. Was gibt's noch? Der Schiedsrichterball. War es ja manchmal ein bisschen Gerangel oder die Sache immer, wer nimmt denn jetzt an und schießt man dann erstmal dem gegnerischen Torwart wieder zu, Torhüterin zu. Das ist jetzt nicht mehr so. Schiedsrichterball erhält die Mannschaft den Ball, die zuletzt im Ballbesitz war. Ähnlich ist es halt auch jetzt, wenn die Schiedsrichterin oder der Schiedsrichter angeschossen wird und dadurch einmal ein aussichtsreicher Angriff gestartet wird oder der Ball eben direkt ins Tor geht oder eben der Ballbesitz wechselt, dann gibt es jedes Mal einen Schiedsrichterball, weil man eben sagt, ja, der Schiri ist dann halt doch nicht immer Luft. Es soll also jetzt zu keinem Nachteil sein, wenn jetzt der Schiri oder die Schiedsrichterin getroffen wird. Dann natürlich die Handspielregel. Über die wurde, glaube ich, ziemlich viel schon geschrieben, dass eben die Absicht nicht mehr allein entscheidend ist. Also genau genommen wurde die Handspielregel eigentlich noch konkretisiert. Und das Ganze, was eigentlich auch gerade in der Bundesliga gegen Ende schon gepfiffen wurde, jetzt einfach auch mal in Worte fixiert. Fakt ist einfach, um das mal ein bisschen runterzubrechen, Hand ist immer, wenn die Berührung mit dem Ball von Arm oder Schulter, Arm oder Hand oberhalb der Schulter stattfindet oder daraus eine Torchance oder ein Tor erzielt wird. Und ansonsten bleibt eben diese Sache mit der Vergrößerung der Körperfläche, die eben einen Ermessensspielraum freilässt in gewisser Weise, ne, was Vergrößerung ist, also ab wann ist groß und ab wann ist klein. Auch festgelegt wurde, kein Handspiel ist es definitiv, wenn Stützhand, also wenn quasi jemand am Rutschen ist auf dem Boden und einfach seinen Körper mit der Hand hochhält. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh guck mal, da hockt gerade einer auf dem Boden, den schieße ich gerade mal an den Ball gegen den Arm, guck mal, Handspiel und so weiter. Das jetzt nicht. Das wird kein Handspiel sein, eben auch wenn keine Vergrößerung der Körperfläche vorliegt oder eben die klassische kurze Distanz. Das sind bei der Handspielregel jetzt die, ja, was wirklich festgelegt wurde. Was durchaus, wie gesagt, schon immer so im Raum stand, aber was eben bisher nie fixiert wurde schriftlich. Dann, was haben wir noch? Gelbe Karte fürs Trikot ausziehen bleibt bestehen, auch wenn das Tor nachträglich aberkannt wird, weil man einfach sagt, das ist eine Unsportlichkeit und die Unsportlichkeit wurde begangen. Ist ja nicht so, dass dann irgendwie die Zeit zurückgedreht wird und sagt, oh nee, doch nicht passiert und ja. Deswegen bleibt auch diese gelbe Karte eben bestehen. Beim Rückpass, also da kann man ja jetzt schon in den letzten Wochen immer letzte Tage die Bilder gesehen, dass eben dadurch, dass die Abstoßregel geändert wurde, dass der Ball beim Abstoß oder bei dem Freistoß im eigenen Strafraum nicht mehr den Strafraum verlassen muss, um im Spiel zu sein, sondern dass er sich einfach nur sichtbar bewegen muss, nachdem er geschossen wurde. dass dann halt Leute angefangen haben zu lupfen, ne? Oder zu köpfen, hin und her zu köpfen. Und dann gab es Überlegungen, ist das jetzt ein bewusster Rückpass oder ist das kein Rückpass? Darüber wird jetzt das Subcommittee des IFAB diskutieren, weil auch innerhalb dieses Gremiums mehr sich nicht so ganz einig ist, ja genau, das ist für mich immer nur das englische Wort da im Kopf rumgeistert, einig ist bis da jetzt wirklich dann eine Entscheidung kommt, ist es, soll es nicht gespielt werden. Wenn es mal wirklich dann doch mal dazu kommt, dass wieder jemand den Ball im Torwart zulupft, dann wird einfach der Abstoß oder der Freistoß wiederholt. Also es gibt keine Sanktion, keine gelbe Karte, keine rote Karte in dem Sinne, es wird einfach wiederholt. Genau. Was haben wir noch? Bei einer Mauer muss künftig immer 1 Meter oder eben 1 Yard Abstand gehalten werden, um halt diese Rangeleien oder dieses in die Mauer reinstellen und so weiter aufhört möglichst. Beim Einwurf sind es 2 Meter und 2 Yards Abstand, die eingehalten werden. Und natürlich, das ist jetzt der letzte Punkt, den ich hier habe, der Strafstoß und dass die Torhüterin oder Torhüter eben nur noch einen Fuß auf der Linie zu haben braucht. Ich denke, da haben alle, die WM verfolgt haben oder auch nicht verfolgt haben, wahrscheinlich auch daneben mitbekommen, dass das jetzt strikt überprüft wird, eben durch den Video Assistant Referee. Was eben nicht mit einer Gelbkarte sanktioniert wird, sofern das eben im Elfmeterschießen passiert. Also das ist bei diesem Kicks from Penalty Mark, also dieses, wie nennt man das, also quasi dieses, ne, nach der Verlängerung, wenn die Verlängerung unentschieden ausgeht, eben genau das ist jetzt eben auch nachträglich nochmal nachdem die offiziellen Regeländerungen eben seitdem die eben gültig sind, ja, wurde es nochmal nachträglich jetzt geändert. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle runtergerattert. Genau.
Ich bin erschlagen.
Ich auch?
Ja. Ist denn immer so viel oder kommt mir das nur
Nein.
so vor?
Nein, es ist tatsächlich diesmal ziemlich viel, was sich geändert hat.
Und du bist ja total, du kennst dich gut aus mit den Regeln. Warum ändert sich plötzlich so viel und ist es gut oder bist du gespannt, wie sich das alles so umsetzt?
Zum Teil bin ich gespannt. Ich habe natürlich, aber das kannst du alles vergessen, natürlich die Karten für die Trainer, dass Trainer ab sofort auch Karten gezeigt, also gelbe Karte und rote Karte gezeigt werden können, was ja bisher eben einfach mündlich passiert ist und jetzt einfach ein Signal einfach erhält. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ja?
Und zwar, wenn die Trainer eine gelbe Karte kriegen, ist das so auch, dass sie bei der 5. dann irgendwie von der Bank fliegen oder also wenn sie jetzt an 5 Spielen eine gelbe Karte kriegen, dass sie dann mal woanders sitzen müssen oder?
Das ist nicht in den Regeln festgelegt. Die geben einfach nur vor, dass es gelbe Karte und rote Karten gibt, aber es ist eben den Verbänden, die können eben entscheiden, wie sie das handeln wollen. Der DFB hat mal verlautbart, dass er das ab der 3. gelben Karte machen möchte, also eine Gelbsperre ab der 3. Karte. Darauf gingen ein paar Trainer die Wand hoch. Also ich erinnere mich da an Nagelsmann, Funke.
Ich habe sofort an ihn gedacht.
Ne? Das kann doch nicht sein. Und wir werden bei uns dann in unserer Ausübung eingeschränkt, wo ich denke, Junge, das war bisher auch so. Erstens das, mein Gott, das ist jetzt auch nicht so schwierig. Das ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt wegen jeder Kleinigkeit eine gelbe Karte bekommst oder so. Und wie gesagt, das war schon immer so, nur dass es jetzt einfach mal auch du eine gelbe Karte siehst und nicht einfach nur gesagt bekommst von deinem Kapitän oder vom Schiri selbst, Junge, das nächste Mal hoch und oder irgendwie sowas, ja. Es ändert sich eigentlich nichts, außer dieser Karte und die Wellen kochen so hoch. Also ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich gesagt.
Aber gibt es dann auch, also ja. Gelb-Rot, zweite gelbe Karte, du fliegst? Wahrscheinlich, oder?
Ich weiß nicht, wie es der DFB machen wird jetzt. Also jetzt ist auch so, dass diese dass die Strafe nach der dritten gelben Karte eben wieder ein bisschen zurückgezogen wurde und man sagte, man muss nochmal drüber reden, ob man das wirklich so macht und so weiter. Weil scheinbar eben tatsächlich viele Trainer gesagt haben, nee, sag mal, schwingt hier und so weiter. Wie das jetzt wirklich kommt, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir mal gucken. Aber es ist eigentlich, also ehrlich gesagt, ich finde es jetzt dämlich, wenn man jetzt keine Gelbsperre macht oder auch eben die Gelb-Rote nicht macht, weil ich meine, ansonsten gammelst du gelbe Karten, dann hast du am Ende hast du 50 gelbe Karten in 34 Spielen ja, es ist scheißegal letztendlich, weil es keine Konsequenz einfach hat, weil nur die rote Karte eine Konsequenz hat. Das macht ja jetzt auch wenig Sinn. Von daher müsste es da eigentlich schon eine Konsequenz irgendwie geben, eine Sperre.
Oder werden die dann auf die Tribüne geschickt oder so? Ich stelle mir das nur gerade vor, wenn da wieder einer total ausrastet, kriegt dann die gelbe Karte vor die Nase gehalten und also ich stelle mir das echt lustig vor. Also bis sich die Leute dran gewöhnt haben.
Ja. Das ist ja auch so, dass die gelbe Karte oder die rote Karte gibt es ja auch schon nicht schon Ewigkeiten. Sondern, das war das Jahr nicht auswendig, ich glaube, es waren die 70er. Und zwar war es in meinem Spiel so, dass der Schiedsrichter eine Person verwarnt hat und dann später eben des Feldes verwiesen hat, also eben doppelte Verwarnung. War damals eben ganz normal auch schon Feldverweis. Und der ist dem hinterhergerannt und der ist einfach immer, also der Spieler einfach immer weitergerannt und sagt, hab's nicht gehört. Und der hat halt, also es war WM oder EM, ich weiß es nicht mehr genau, sprich, das war eine andere Landessprache. Hat gesagt, ich habe das nicht verstanden und bin halt auf dem Spielfeld geblieben, ne, und habe halt weitergespielt und so. Und deswegen hat man dann halt 2 Jahre später dann gelbe und rote Karten als Signal einfach eingeführt. Weil, ja, damit das halt einfach deutlich ist. Gelbe Karte, Achtung, rote Karte runter. Und es gab zwischenzeitlich auch mal für diese Sinbins, die ja jetzt in England wieder getestet werden, also sprich die Zeitstrafe, gab es mal für blaue Karten. Die werden jetzt nicht wieder eingeführt, also auch bei diesen Sinbins werden die normalen gelben Karten, glaube ich, da waren es die roten, ich glaube die gelben Karten, gezeigt, aber dann halt in Richtung quasi dieser Strafbank. Ne? Dass man dann halt nicht weiß, okay, das ist jetzt keine Verwarnung und auch kein Feldverweis, Platzverweis für das restliche Spiel, sondern halt für 10 Minuten, glaube ich, haben die jetzt.
Ja, ich sehe schon, da kommt also, da ändert sich jetzt total viel, was zum Teil ja tatsächlich auch viel Auswirkung aufs Spiel haben könnte. Also jetzt gerade diese ganze Geschichte mit dem Abstoß habe ich jetzt schon...
Die Idee dahinter ist einfach, dass das Spiel schneller wird, dass das Spiel attraktiver wird, ne, für die Zuschauer. Schneller wird, weniger Spielpausen auch entstehen, weniger Zeit geschindet wird. Das ist im Grunde die Idee dahinter. Es gibt seit 2 Jahren eine Fairplay-Kampagne, das ist IFAB. Das wird noch, also läuft für 5 Jahre, sprich, die läuft bis 2022, in der eben diese Sachen, also einmal Respekt gegenüber den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, das Zeitspiel gemildert wird. Also diese Varianten, dass das Spiel attraktiver, schneller wird, um diese Komponenten zu erreichen, werden derzeit halt auch die Regeln geändert. Unter anderem. Und deswegen auch so viele jetzt, die in diese Richtung schießen.
Dieses Rumgedaddel und Zeitgeschinde an der Eckfahne, das bleibt weiterhin erlaubt. Das ist, ich meine, das ist schwer, das zu unterbinden, glaube ich. Ne? Muss man überlegen, in welcher Phase des Spiels
was genau meinst du
jetzt? Zeit schinden. Also wenn eine Mannschaft knapp in Führung liegt und es sind nur noch, keine Ahnung, 2 Minuten zu spielen und dann ziehen die halt zur Eckfahne rüber und blocken dann halt den Ball ab und halten ihn halt so an der Eckfahne und das Spiel, die Zeit geht halt runter. Also das ist
ja, also das bleibt das.
Ja, also es ist wahrscheinlich auch schwer zu regulieren, aber das ist immer sowas, was mich total annervt. Also ich finde es auch super, wenn das Spiel schneller gemacht wird, bin ich immer dafür, aber genau diese Sache, boah, könnte ich mich aufregen. Mich nervt es auch, wenn das eine Mannschaft macht, für die ich bin, weil ich finde das irgendwie, das muss nicht sein. Also, nee.
Ja. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen aus dieser, aus dem Spirit raus. Was wünschen wir uns denn von der nächsten Saison? Aber ist das was ihr euch vom Fußball wünscht? Oder ist das tatsächlich ein Anliegen, das ihr habt, dass er schneller werden soll und dass weniger Spielpausen? Ist das tatsächlich was ihr wahrnimmt und was euch ärgert?
Total. Also gerade im Stadion, also es ist aber auch, glaube ich, so, dass es im Frauenfußball oft doch kleinlicher gepfiffen wird teilweise. Da gibt es auch Untersuchungen zu, Studien zu, da habe ich mal was gelesen. Das nervt mich halt, dass jedes kleine bisschen abgepfiffen wird teilweise. Dann spielt einfach weiter. Also gerade ich kann da einen Unterschied, natürlich, wenn man im Stadion ist, dann ist man da nochmal ein bisschen aufgeputschter und möchte, dass es möglichst weitergeht. Aber also ich finde, schneller ist eigentlich immer besser.
Ja, bei mir auch. Auch gerade die erste Regel, die Petra vorgestellt hat, die finde ich sehr gut, dass halt diese Auswechslung und Einwechslung schnell gehen sollen, weil gerade diese Taktiken, die in der Nachspielzeit oder am Ende sind, und das auch, wenn es mein Verein macht, das macht mich wahnsinnig, da kriege ich einen Föhn, ja. Die sollen bitte schnell runter und dann nächstes Spiel soll schnell rein. Ja, da finde ich gut. Ich bin mal gespannt, wie sie es umsetzen, weil ich glaube, sie versuchen es ja trotzdem, die Spieler da irgendwie Zeit zu spinden.
Ich habe jetzt auch bei der bei der zweiten Liga jetzt gesehen, es wird trotzdem wieder an der Mittellinie, die Leute laufen raus. Ich sag mal, vielleicht wird es halt auch, sicher wird es auch einfach geduldet, im Sinne von, wenn jetzt jemand nicht jetzt erstmal sagt, oh, scheiße, mein Schuh ist auf, ich muss erstmal Schuh binden, bevor ich rausgehe und so weiter, ne, dass sowas eben unterbunden wird. Aber wenn jemand jetzt direkt rausgeht und halt dieses Abklatschen ist halt auch immer dieses, ne, so ein Ritual, das man irgendwie halt macht. Und ich bin echt mal gespannt. Also ich bin echt mal gespannt, wann das erste Mal ist, wo der Schiedsrichter oder der Schiedsrichter eben sagt, nee, komm, hier beeil dich mal, hier bitte raus und so weiter. Weil also ich habe jetzt auch nicht viel bisher gesehen, aber bisher wird es halt scheinbar immer noch geduldet. Also, was auch völlig in Ordnung ist, wie gesagt, wenn jetzt das kein Zeitspiel ist.
Also bei der WM hat es funktioniert. Da wurde das durchgezogen und haben die Spielerinnen das eigentlich auch meistens gemacht. Also wenn sie es dann nicht gemacht haben, dann hatten sie es halt vergessen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist an dieser Regelung dann, wenn jetzt irgendjemand ein richtig gutes Spiel gemacht hat und dann eben ausgewechselt wird, um den Applaus zu bekommen und befindet sich halt zufälligerweise gerade 2 Zentimeter neben der Eckfahne und muss dann halt dann da rausgehen, das ist ein bisschen blöd. Also da müssen dann eben die Trainer und die Trainerin dann drauf achten, wann sie den Wechsel vornehmen oder so. Aber ich glaube, da wird dann vielleicht auch so ein bisschen Toleranz gezeigt, je nachdem, ob das jetzt zum Zeitpunkt ist oder nicht.
Es hängt ja erstmal ab, wie das Ergebnis ist. Also wenn es was ganz Knappes ist und die Stimmung halt auch so ist, dass man sagt, oh, vielleicht haben sie ja noch eine Chance, den Ausgleich zu machen. Aber wenn jemand klar 3-0 führt, dann musst du ja auch nicht so drauf achten. Und wenn jetzt eine Spielerin oder ein Spieler an der Eckfahne rausgeht, dann laufen die ja trotzdem noch zur Bank und können dann Applaus bekommen. Also
ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich das einfach dazu kommt, dass ich weiß auch nicht. dass ich das einwirke, dass eben diese Strecke quasi zur Bank, dass dann einfach, weil der Spieler oder die Spielerin klatscht dann ja auch gerne nochmal eben in Richtung Publikum, dass dann eben der Applaus dann währenddessen passiert und ja nicht während der Auswechslungsphase, also sprich während der Spieler, die Spielerin das Feld verlässt und ja, denke ich schon, dass es dazu kommt.
Also ich bin auf jeden Fall total gespannt, was sich da noch alles ergibt und was für Spielchen da dann jetzt auch neu entstehen, ja, es ist ja egal, was das IFAB ändert, es geht ja gefühlt immer ein neues Fass auf, wo dann wieder fröhlich dran rumdiskutiert wird. Wir warten ja immer noch auf den Zeitpunkt, wo der Video Assistant Referee endlich die Diskussionen im Fußball beendet. Er ist noch nicht gekommen, habe ich den Eindruck. Sie haben sich nur ein bisschen verändert. Wir diskutieren jetzt über den Video Assistant Referee, nicht mehr so sehr über die Schiedsrichter. Was ja irgendwie auch schon schön ist aus Schiedsrichtersicht, glaube ich. Aber ja, wir können auch ganz gut labern, sagt man so schön. Wir können auch Laber-Podcast. Aber lass uns mal versuchen, nochmal diese Kurve zu bekommen. Wie muss die Saison denn verlaufen, damit sie zu unserer Traumsaison wird? Wir haben ja schon gesagt, auf jeden Fall klingen diese Regeln so, als hätten sie zumindest zum Ziel etwas, was uns doch durchaus am Herzen liegt. Also das mehr Spiel, mehr Netto-Spielzeit in den 90 Minuten und weniger Drumherum-Gedöns. Das klingt schon mal attraktiv. Schauen wir mal, ob es tatsächlich auch so kommt. Lass uns jetzt mal gucken, mehr so overall. Was würdet ihr euch denn wünschen? Also wenn ihr euch was wünschen könnt, was in dieser Saison passiert, worüber berichtet wird, was wäre das? Habt ihr euch da was im Vorfeld überlegt? Ich habe euch ja ein bisschen schon angeteasert, was wir so diskutieren wollen. Was sollte passieren diese Saison? Welche Schlagzeilen soll es geben? Hat jemand was?
Ich habe was. Mhm. Schlagzeile: Flyer-Alarm Bundesliga ab sofort in der Sportschau. Das wäre mein Wunsch.
Oh ja, da würde ich mitfeiern.
Ja. Kurz und knapp.
Also da wird überhaupt nicht drüber gesprochen bisher. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich nicht mal eine fleißige Sportschau-Guckerin bin.
Das kommt mal, ich glaube, letzte Saison war dieses 6-0 von Wolfsburg gegen Bayern. Das war, also die meisten Spiele finden halt sonntags statt, deswegen wäre damit die Sonntags-Sportschau gemeint. Es kommen immer mal so vereinzelt mal so Spiele, aber da ist halt, ja, es ist halt nicht ausgeglichen. Das ist keine feste
Kategorie.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht.
Ja, das wäre ein schöner Anfang. Definitiv. Ja,
oder auch um dann mal noch ein Level oder ein paar Level runterzugehen, einfach, dass die Ergebnisse in den Zeitungen stehen. Also, ja, dass man halt nicht Twitter braucht, um zu erfahren, wie denn der letzte Spieltag war, oder dass man eben nicht die Webseiten kennen muss, auf denen das aufgeführt ist, oder dass man sich nicht durch die dfb.de-Webseite klicken muss. Also das sind ja jetzt keine weltbewegenden Forderungen, die ich, oder nicht nur ich, sondern viele Fans haben, sondern sollte eigentlich Standard sein, weil ich meine, wir reden hier über Fußball. Also ja, also das ist so, das war jetzt mein Wunsch, mein Hauptwunsch.
Ja, auch gerade die DFB-Seite, ne, dass man da so viel suchen muss, also dass da die Frauenmannschaften nicht präsent sind, ja.
Ja, also definitiv. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Wir gucken mal. Sollte es passieren, habt ihr es bei uns zuerst gehört?
Ich hätte vielleicht noch eine Schlagzeile, die mir gerade eingefallen ist. Ja. Also jetzt nicht nur in Bezug auf den DFB, aber Kompetenz statt Klüngel. Sei es jetzt in Bezug auf den DFB-Vorsitz oder jede andere höhere Position. Und ja, dass da einfach mal... Na klar, ich tue es am meisten eben an den Vorsitz vom DFB denken, wo ja eben jetzt der Vorsitzende oder die Vorsitzende bald gewählt wird, bekannt gegeben wird dann eben. Mal sehen, ich glaube ja nicht, dass da jetzt wirklich eine Frau vielleicht am Schluss Vorsitzende wird. Wäre sehr schön, Gottes Willen, aber ich glaube, da ist der Klüngel dann doch mitunter zu hoch. Zumindest so die Außenansicht ist so. Mehr kann ich da dazu nicht sagen. Aber ja.
Aber da kann ich mich auch sehr gut anschließen. Wäre schön, nicht nur eine schöne Schlagzeile, sondern wenn da eben auch noch was Substanzielles dahinter stecken würde, dann wäre das hach.
Gell?
Jasmina, hast du was?
Ja, also ich hatte so zwei Sachen. Also natürlich einmal mit dem Vereinsherz, irgendwie meistens 5 rockt die Liga. So auf die Anspielung die Zeit mit den Bruchweg Boys. Ja, und das andere wäre halt eine Schlagzeile: Liga so spannend wie schon lange nicht mehr. Oder so gut wie schon lange nicht mehr.
Also ich bin sogar sicher, dass die irgendwann kommen wird, aber... Manchmal sind die Begründungen, warum diese Schlagzeile jetzt richtig ist, sind dann manchmal ein bisschen mühsam. Also es wird ja dann manchmal auch viel emporgeschrieben und künstlich angeheizt und ja, naja. Das ist dann immer wenig Substanz dann. Also kommen wir zurück auf diese, auf die Eingangsgeschichte um, ja, wer soll denn Meister werden? Ja, ja. Ich würde mir sowas wünschen wie Fridays for Future kommt in der Bundesliga an. Ja, also eine Diskussion um, was die Bundesliga eigentlich an fürs Klima bedeutet. Ja, also das wäre eine Diskussion, die ich wahnsinnig spannend fände, weil da wird ganz viel rumgereist, ganz viel rumgeflogen. Ja, also gerade die Teams selber fliegen rum, innerdeutsche Flüge und so weiter. Und da geht ja gerade eine ganz große Diskussion innerhalb der Gesellschaft los, ob das in Ordnung ist, innerhalb von Deutschland ein Flugzeug zu fliegen. Und ich bin sehr gespannt, ob das auch im Profifußball Einzug hält. Und es gibt, ja, wir können uns die Argumente vorstellen, warum das unbedingt notwendig ist. Aber es gibt ja auch Vereine, die das anders handhaben oder ne, je nachdem, wo die hin müssen und so weiter. Ich habe mich zum Beispiel in letzter Saison irgendwann mal sehr über irgendein Spiel vom FCA geärgert, der meines Erachtens da nicht hätte fliegen müssen, aber man hat sich sehr darüber gefreut, dass man es möglich gemacht hat, da irgendwie noch einen Flug hinzubekommen. Und das fand ich, ja, mag sein, dass es aus sportlicher Sicht Sinn gemacht hat, weil man da eben die An- und Abreise kurz halten konnte. Aber ich fand es eben vor dem Hintergrund der da schon gestarteten gesellschaftlichen Situation, dass man eben gerade solche Geschichten eigentlich problematisiert hat, fand ich das sehr skurril irgendwie, diese völlige Loslösung von dieser gesellschaftlichen Diskussion, dass einfach nur sich so gefreut wurde, dass da noch dass da ein Flug organisiert werden konnte. Und das würde ich mir wünschen, dass da in diese nächste Saison auch ein bisschen Bewegung reinkommt, einfach in diese ganze Geschichte. Seht ihr es ähnlich, oder?
Also, ich meine, mit Mainz 05, der Verein schimpft sich ja klimaneutraler Verein und Klimaverteidiger und versucht da auch also viel zu machen, was ja bei jedem Heimspiel gemacht wird, dass halt Fans, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Stadion kommen, rausgesucht werden und fotografiert werden und dann immer wird einer halt ausgewählt und gewinnt dann einen Preis. Ja. Und, oh Gott, weiß ich gar nicht, was Mainz 05 alles tut, aber also ich glaube, sie nutzen Ökostrom im Stadion. Das ist eins, was mir jetzt so spontan einfällt. Also ich denke, sie versuchen da schon so einiges zu machen und das wird ja auch immer bei jedem Heimspiel erwähnt. Aber klar, sie fliegen ja auch zwischendrin, ich glaube innerdeutsch und so. Also ich glaube, da könnte man noch mehr machen.
Also ich finde auch klar, dass also der FCA hat zum Beispiel angeblich wohl ein CO2-neutrales Stadion oder so und da hat eine ganz ausgeklügelte Kühltechnik und so weiter mit irgendwie Wasser und so. Also gerade die Vereine, die ein modernes, neues Stadion haben, haben da natürlich, also gibt's alles, ja, das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber dass diese grundsätzliche Diskussion, wie die Bundesliga mit dazu beiträgt, dass die Situation, was den Klimawandel angeht, so ist, wie sie ist. Ich bin gespannt, ob die entsteht oder ob sie entsteht und wie sie entsteht.
Finde ich super. Das muss in allen Lebensbereichen muss dieses Thema zur Sprache kommen und muss umgedacht werden. Und warum sollte da Fußball eine Ausnahme sein?
Ja. Schauen wir mal, ob das noch mehr so sehen oder ob das dann jetzt fangen sie auch schon an, unseren Fußball hochzurechnen auf unseren CO2-Fußabdruck. Das geht doch nicht.
Ja. Also was mir generell noch so zur Traum-Bundesliga, was dazugehört, wie oft stehen wir da, also stehen, was ist die Kapitäne da, predigen, dass man gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homophobie und so weiter sein soll. Man hängt Plakate auf, die Fans machen viele Aktionen, aber es wird ja noch nicht hundertprozentig gelebt. Es gibt bestimmt Spieler, also jetzt, ich rede jetzt mal von der Herrenmannschaft, weil da ist es ja noch mehr Tabu. Es gibt bestimmt homosexuelle Spieler, die trauen sich aber nicht, sich zu outen, ja. In den Stadien, also ich meine, wenn Wolfsburg eine Toilette für eine genderneutrale Toilette eröffnet, wird darüber groß diskutiert, wo ich mir denke, so, da gibt's nichts zu diskutieren. Es muss einfach gelebt werden. Und wenn wir so weit irgendwo dahin kommen, das wäre echt ein Traum.
Ja, das heißt, eine Bundesliga-Saison, in der tatsächlich Spieler sich trauen, offen zu ihrer Sexualität zu stehen und auch zu einer homosexuellen Neigung, das für selbstverständlich zu achten, auch darüber zu sprechen, das wäre definitiv eine Traumsaison für dich.
Es wäre für mich eine Traumsaison, wenn es einfach kein Thema wäre, sondern jeder einfach das einfach leben kann, wie er möchte, ohne jemand anderem zu schaden. Also ich weiß nicht, warum im Jahre 2019 es ein Thema ist, ob jemand hetero oder homosexuell ist oder pansexuell oder was es alles gibt, ja. Es ist mir doch scheißegal. Also ich weiß nicht, warum das überhaupt noch Thema sein muss und warum man sich outen muss, das verstehe ich schon gar nicht, ja.
Ja. Ich glaube, man müsste ja natürlich eben erstmal über dieses Outen eine Normalität herstellen, weil momentan ist ja keiner schwul in der Bundesliga. Ist ja so. Das ist ja nur in der im Frauenfußball ist es gang und gäbe, dass da lesbische Spieler. Ne? Ja. Ja, genau. Im Männerfußball ist keiner schwul, aber alle im Frauenfußball sind lesbisch. So ist das.
Ja, klar.
Weiß doch jeder. Genau, nee, natürlich nicht, aber genau das, ich würde auch sehr davon träumen, dass sich das annähert, ja. Also, dass es beim Frauenfußball dieses Klischee sich abnutzt und die Leute merken, nee, die spielen eigentlich nur Fußball und mit wem sie ins Bett gehen, ist jetzt tatsächlich nebensächlich für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aber trotzdem darf natürlich jeder so leben, wie er das möchte und das auch öffentlich so tun. Und es wäre wunderschön zu sehen, dass es in der Bundesliga auch ein offenes Leben für homosexuelle Spieler gibt und vor allem zu sehen, dass es tatsächlich kein Problem ist. Ja, also das ist ja der Wunsch, den ich eigentlich damit verbinde, wenn ich sowas sage, dass sich jemand outen kann und dass es einfach tatsächlich nur so, ja, dann hat er sich eben geoutet. Okay, können wir dann Werther Fußball spielen? Vielleicht feiern wir uns noch alle und sagen, ja, Halleluja, endlich ist es passiert. Chaka, muss jetzt also offensichtlich wirklich keine Angst haben, weil wirklich nichts Schlimmes passiert ist. Und jetzt spielen wir einfach wieder Fußball. Das wäre echt schön. Ach, ja. Wenn wir gerade so am Träumen sind, was sollte sonst noch passieren? Fällt euch noch was ein? Ihr seid ganz schön glücklich schon, ne? Keine großen Wünsche mehr. was sollte denn mit der Berichterstattung passieren? Muss man da was ändern?
Ja, ich meine, ich hatte es ja schon sie muss stattfinden. Das ist eigentlich.
Genau. Sie sollte erstmal stattfinden, genau. Und dann können wir vielleicht irgendwann mal drüber diskutieren, wie konkret sie stattfindet in den Medien. Aber das stimmt selbstverständlich. Also erstmal überhaupt stattfinden. Und
ja, also ich meine, zur WM es hat sich vieles verbessert, aber die Bundesliga ist dann gerne mal quasi nicht existent in den deutschen Medien. Ich hoffe, das ändert sich.
Ja, aber weißt du, wir müssen halt auch wahnsinnig viel über die Bayern reden. Das ist schon wichtig. Deswegen, und natürlich nur über die Männer von den Bayern. Deswegen, wir haben leider keine Zeit, über Frauenfußball zu sprechen. Wir müssen jeden Räusperer von den Bayern.
Stimmt. Ich bin immer erstaunlich.
Das ist wirklich
gut,
wichtig.
Ja, ich bin immer erstaunlich gut darüber informiert, obwohl ich die Artikel gar nicht lese. Aber das reicht ja nur durch die Schlagzeile, weißt du dann schon sehr viel darüber, was bei Bayern so abgeht.
Ja, ist offensichtlich deutlich wichtiger als vieles andere. Vieles andere, ja. Ja, also ihr merkt schon, ich wünsche mir von der Berichterstattung eine Ausgewogenheit und die Anerkennung der Tatsache, dass es nicht nur den FC Bayern, den BVB und dann vielleicht noch Schalke und ja, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen die Kölner, dann gibt es noch ein bisschen die Frankfurter. Aber das ist ja dann auch schon total außergewöhnlich, wenn die mal in den großen Medien breiter diskutiert werden. Es gibt noch andere Vereine und es gibt mehr im Fußball als nur das. Das wäre schon schön, wenn da Bewegung drin wäre. Sage ich jetzt einfach mal so. Aber ja, seht ihr das genauso oder sagt ihr, ach nee, bloß nicht? Ich möchte gar nicht, dass über Mainz 05 gesprochen wird.
Doch. Also erstmal ist ja klar, man will ja diese ganzen Boulevardthemen gar nicht drin haben, sondern man möchte informiert werden. Und ja, ich finde, es sollte ausgewogener sein. Also ich meine, das ist jetzt keine Referenz, aber ich nehme es einfach als Beispiel, der Doppelpass, es ist ja totale Boulevard-Sendung, aber wie lang geht da? Eine Stunde, zwei Stunden? Jedenfalls ist 90%...
Mindestens zwei Stunden, oder?
Ja, 90% ist dann FC Bayern und dann wird mal kurz irgendwas anderes noch erwähnt. Und klar, wenn jetzt mal ein brisantes Thema ist, über den FC Bayern können Sie auch gerne lange drüber sprechen, aber eine Ausgewogenheit, wie es in der Podcast-Szene ist, wäre echt toll.
Ja, ja. Tja, schauen wir mal, ob der Doppelpass sich entwickelt. Und irgendwie nur so, wir machen jetzt 5 Minuten FC Bayern und dann ist es aber gut. Und jetzt den Rest des Doppelpass reden wir über was anderes. Ich glaube, dann würde ich ihn tatsächlich wieder gucken, einfach aus Interesse, ob Ihnen was anderes einfällt. Ich weiß nicht.
Ich glaube eher nicht.
Echt? Aber da bin ich auch eher pessimistisch, muss ich sagen. Aber das Konzept trägt sich ja. Offensichtlich.
Anscheinend, ja.
Ja. Gibt es sonst was ihr euch von der Berichterstattung wünscht, außer mehr Ausgewogenheit?
Dass sie mal warten, bis Fakten da sind und nicht schon vorher so viel reininterpretiert wird und gemunkelt wird. Finden vielleicht andere spannend. Ich finde es nicht so interessant.
Ja, es hat schon den Eindruck, dass immer sehr viel hergeschrieben wird an Themen, die dann tatsächlich dann auch zum Thema werden. Aber ich frage mich schon manchmal, wäre das jetzt tatsächlich... Wäre diese Entwicklung tatsächlich so gekommen, wenn nicht irgendjemand den Eindruck gehabt hätte, er müsste sein Käseblatt morgen noch ein bisschen aufhübschen? Oder ja.
Wir stecken ja nicht dahinter, was da so alles zählt, ne?
Nein.
Was ich mir vielleicht noch wünschen würde, ist, dass sich die kommentierenden und moderierenden Personen einfach in den Regeln besser auskennen. Also, ich muss ja zugeben, mit den Fußballregeln beschäftige ich mich jetzt auch jetzt erst 2-3 Jahre grob. Vorher habe ich auch im Grunde so das, was man halt gelesen hat, was man gehört hat, einfach übernommen. Und jetzt, wo ich mich so ein bisschen besser auskenne, also manchmal denke ich schon, mein Gott, Junge, du oder auch, ist ja nicht nur Männer, sondern auch sicher auch Frauen, ich möchte jetzt nicht über einen Kamm stellen, aber man hat dann ja auch so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Vorbildfunktion, aber es ist ja durchaus so, dass man dann einfach das, was man dann eben erzählt bekommt, auch erstmal unkritisch übernimmt. Ne? Und zum Beispiel eben beim Videoschiedsrichter ist das halt häufig noch so, dass man immer dann hört, das war doch jetzt gar keine klare Fehlentscheidung, wieso ist da jetzt überhaupt und so weiter. Und ich denke, Junge, ich sag schon wieder Junge, ja. Das ist ja auch, wenn es jetzt Schiri und VAR unterschiedlich sehen oder ne, der eine guckt an die Schulter, das war ja letzte Saison bei Werder, Bayern so, dass eine gegen die auf die Schulter geguckt hat und der andere eben auf die Füße und man nimmt halt nicht alles wahr. Oder auch bei diesem einen WM-Spiel, wo der Kommentator wiederholt gesagt hat, wieso hat der Videoschiedsrichter, der Videoschiedsrichterin hier nicht eingegriffen. Bei einmal war es ein verwarnwürdiges, also eine gelbe Karte letztendlich, wo einfach das einfach nicht überprüft wird, ne? Oder eben, ach, ich glaube, wie es zum Eckball gekommen ist oder dass der Eckball eigentlich ein Abstoß hätte sein müssen oder so, wo aber dann halt der Eckball schon ausgeführt wurde und damit eine neue Spielsituation entstanden ist. Also ja, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt einfach merke, wie viel, ja Mist, ist das blöd gesagt, aber wie viel ein Halbwahres da eben auch weitergegeben wird, was dann eben auch übernommen wird und natürlich sich mal darüber dann echauffiert und sagt, ja, das war doch jetzt ein Kannelfmeter und so weiter und so fort. Ja, ja, da wünsche ich mir auch gern, dass die Damen und Herren sich einfach besser informieren und
ja,
wahre Worte dann eben sprechen.
Du hast da jetzt so viele Beispiele gesagt, die ich schon fast verzeihen kann, weil es also gerade der Video Assistant Referee, der finde ich, der ist schon, dadurch, dass er sehr neu ist, kann ich so eine gewisse Unsicherheit im Umgang damit noch ansatzweise nachvollziehen, wobei auf der anderen Seite, wenn was neu ist, dann liest du dich ein. Ja? Weil ich erwarte schon von einem Kommentator, dass er in der Lage ist, das Spiel auch zu erklären. Und dann muss er auch wirklich regelfest sein. Aber so oft geben die irgendwelche Plattitüden wieder, die halt tatsächlich einfach nicht stimmen. Ja? Also im Zweifel für den Angreifer und dieses ganze, ja, also was man sonst im Stadion auch von den Rängen hört, ja, da kannst du es ja verzeihen, ja, die Leute müssen sich nicht auskennen. Aber von einem Kommentator erwarte ich, dass er sich sehr gut auskennt. Er muss sich nicht perfekt auskennen, er muss nicht selbst Schiedsrichter sein und so weiter, das erwarte ich alles nicht, aber er sollte doch gewisse Dinge wirklich gut erklären können und das, also wenn selbst ich, die es jetzt wirklich nur als Hobby betreibt, die ganze Fußballguckerei, sehr, sehr oft merke, dass ich mit ein bisschen Colinas Erben hören und ein bisschen lesen an vielen Stellen sage, nee, das kann jetzt echt nicht sein. Der ist ja auch nicht alleine da. Wir wissen ja, die haben ja irgendwelche Leute neben sich sitzen, die ihnen ja auch einflüstern, ja. Also irgendwie, nee, sorry. Da stimme ich dir zu. Würde ich mir auch wünschen. Jo. Fällt euch sonst noch was ein, was sich ändern sollte? Wir sind jetzt schon richtig lang unterwegs hier. Fast 2 Stunden haben wir schon.
Ich glaube, wir haben ja schon ziemlich viel gesagt.
Wir haben sehr viele Dinge genannt, die wir uns wünschen von unserer nächsten Saison, damit sie richtig, richtig gut wird. Vielleicht sogar ein Traum. Gucken wir doch einfach mal, ob sie so wird, oder? Ja, und ihr da draußen dürft uns selbstverständlich auch gerne sagen, was ihr euch noch gewünscht hättet oder worauf ihr vielleicht gewartet habt, was wir noch sagen oder was für euch passieren muss, damit die Saison eine Traumsaison für euch wird. Freuen wir uns sehr auf euer Feedback. Und ja, dann haben wir noch ein paar Kategorien hier abzufrühstücken. Wir haben angefangen, bei Früff einen jemanden zu küren, der uns geärgert hat. Und da kommen wir jetzt dazu. Ja, das Abseits des Monats. Das wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sehr wundern, wen wir uns da rausgesucht haben. Und ich bin auch ziemlich erstaunt, dass wir es bisher geschafft haben, um das Thema rumzureden.
Es war schwer.
Jasmina, möchtest du uns sagen, wer selbstverständlich das Abseits des Monats gewonnen hat, nachdem er sich so drum bemüht hat in den letzten Tagen?
Also Trommelwirbel, es ist Clemens Tönnies. Und falls es jemand nicht mitbekommen hat, fasse ich mal kurz zusammen. Also in Paderborn war der traditionelle Tag des Handwerks und Herr Tönnies war eingeladen, hat eine Rede gehalten und dann kam es wohl zu einer Diskussion, wie kann man den Klimawandel bremsen? Und Herr Tönnies kritisierte, dass Steuern erhöhen ja nicht so sinnvoll ist. Stattdessen sollte man, jetzt zitiere ich seine Aussage, stattdessen sollte man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Ja. Was schon schlimm genug ist, aber was ich noch viel, viel schlimmer fand, dass der FC Schalke 04 einen Tag später, nachdem halt so ein Aufschrei kam, eine Pressemitteilung rausgebracht hat, 5, 6 Sätze. Ich vermute mal, dass Herr Tönnies sie noch nicht mehr gelesen hat, ja. Und dort heißt, dass die Aussage natürlich von ihm nicht so gemeint war, es war nicht überdacht und es passt ja auch nicht zum Leitbild des FC Schalke 04 und zu den Werten und so weiter. Und er entschuldigt sich bei den Mitgliedern, bei den Fans und bei den Freunden des FC Schalke 04. Und das ist für mich genauso. Also es ist unter aller Sau und ich reg mich seit 2 Tagen auf. Ja. Und ich glaube, ich werde mich gleich in Rage reden. Aber er muss sich eigentlich bei der Gesellschaft und bei allen Menschen entschuldigen und nicht nur bei den Fans und Mitgliedern und Freunden vom FC Schalke 04, um sein Präsidentenamt zu behalten, weil dieses Weltbild, was er von Afrika, also erstmal, es gibt nicht die Afrikaner, Afrika ist ein Kontinent, ja, es gibt sehr viele Länder dort und alle Länder haben unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Infrastrukturen und viele, also es wurde ja auch öffentlich kritisiert, ja. Und wenn ich diese Kommentare, die ich dazu gelesen habe, von wegen, ja, mein Gott, nur weil er das jetzt gesagt hat, ist er doch kein Nazi und das ist doch nicht rassistisch und er hat sich doch entschuldigt, jetzt kann man es auch mal sein lassen. Aber es zeigt doch mal, was für ein Weltbild er hat. Und wenn er von den Afrikanern spricht, dann denkt er an die Leute, die in Person of Color sind, die in der Hütte ohne Strom mit 20 Kindern in der Savanne leben, ja. Und allein diese Wortwahl, Kinder produzieren, also ich weiß nicht, ja, das regt mich schon auf, ja. Wo produziert denn hier ein Mensch Kinder, ja, sondern sie werden gezeugt, ja, und ich verstehe es einfach nicht. Und ich bin ja Mitglied beim FC Schalke 04 und ich habe ganz klar gesagt, wenn dieser Mann weiterhin Präsident bleibt, dann kündige ich meine Mitgliedschaft. Ich weiß, beim FC Schalke 04 wird das gar nicht bemerken, wenn ich nicht mehr Mitglied bin, aber dann kann ich es eigentlich nicht mehr tragen. Ich habe mir das lange überlegt, weil ich dann auch mein Mitspracherecht des Vereins ablege, aber ich kann dann mit diesem Verein, also ich kann da nicht Mitglied sein. Und genauso steht mein, ich habe ja afrikanische Wurzeln, ja, mein nordafrikanischer Nachname steht auf der 1000-Freunde-Mauer und am liebsten würde ich hinfahren und ihn abkratzen, ja, weil ich das nicht akzeptieren kann. Und ja, der Ehrenrat, der ja eigentlich auch mit Tönnies so ein bisschen klüngelt, ja, entscheidet die Woche. Und wenn der wirklich Präsident bleibt, dann verstehe ich es nicht, ja, weil das habe ich ja vorhin auch schon mal erwähnt. Hier wird ständig über, dass man gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und so weiter sein soll. Und dann darf so jemand Präsident bleiben, das geht gar nicht, ja. Wir haben Spieler, die aus Afrika und aus anderen Ländern kommen, ja. Ich meine, Gerrit Asamoah hat sich erst heute getraut zu äußern, weil er nämlich noch Angestellter vom FC Schalke 04 ist. Hans Sapai hat das direkt gemacht, wurde dafür auch mega kritisiert. Also mir wird schlecht, wenn ich das lese, was allein auf Twitter unter seinen Tweets geschrieben worden ist. Ja, da hat irgendeine Frau geschrieben, ja, die Afrikaner, die denken nur ans Vögeln. Ich werde ständig von denen angemacht. Also ich krieg die Krise. Ja, das kann einfach nicht sein. Und weißt du, dann werden Jochen Schneider, der direkt als Sportdirektor wird befragt zu der ganzen Sache und natürlich, weil er Mitarbeiter ist, sagt er, naja, er hat sich ja entschuldigt und jetzt ist die Sache eigentlich auch in Ordnung. Nein, ist sie nicht. Es ist nicht in Ordnung. Und ich bin fassungslos. Wie kam denn jemand mit so einem, also ich weiß ja, das ist, eigentlich denkt man sich so, okay, das ist ein Mann mit Bildung, denkt man eigentlich, hat ein gewisses Standing, hat Kontakt zu gewissen kulturellen Kreisen, ja, und hat so ein Weltbild, weil das kommt nicht von irgendwo, das sagst du nicht mal einfach so. Dann hast du einfach ein verschränktes Weltbild und dann wundere ich mich nicht, dass die AfD hier in Deutschland Unterstützer hat, ja, und Gelder bekommt. Also ich schreck mich auf. Das geht so nicht.
Ich denke, das ist sehr, sehr gut rübergekommen und ich kann dich so gut verstehen. Ich habe wirklich, ich habe nur die Aussagen gelesen und habe mir nur gedacht, das kann nicht sein, dass sich jemand wirklich, dass sich jemand in so einer Position traut, sowas öffentlich zu sagen. Und dann, wenn, also gerade auch diese Entschuldigung zeigt auch, dass die Problematik an sich nicht verstanden ist, warum diese Aussage problematisch ist. Und also ich lese gerade dieses Buch Exit Racism, das eben auch um darum geht, was struktureller Rassismus in Deutschland ist. Also wer das Buch nicht kennt, ich werde es verlinken in den Shownotes. Heiße Leseempfehlung für alle, die es noch nicht gelesen haben, denn ja, Rassismus ist nicht nur absichtliches Herabwürdigen von Menschen anderer Hautfarbe. Falls ihr bisher dachtet, das sei Rassismus, nein, das ist nicht nur Rassismus. Rassismus funktioniert völlig anders. Und es lohnt sich sehr, sich damit auseinanderzusetzen. Und von daher, bevor wir es noch länger in die Länge ziehen und diesen Menschen noch mehr Bühne bieten, das war unser Abseits des Monats. Und Ich glaube, jetzt brauchen wir was Schönes. Wir kommen zum Volltreffer des Monats. Es wird Zeit. So. Ja, auch der Volltreffer des Monats passt irgendwie thematisch also so ganz grob zu dem, was wir vorher beim Abseits diskutiert haben. Denn ja, wir haben uns entschieden, den Volltreffer des Monats Babelsberg 03 zu verleihen. Babelsberg 03 ist ja jetzt auch ein Verein, die auch in den letzten Jahren schon aufgefallen sind durch ganz sympathische Aktionen, sage ich mal. Ich sitze hier gerade mit einem T-Shirt von ihnen, fällt mir gerade so auf, auf dem steht Nazis raus aus den Stadien. Und mit einem T-Shirt hat es auch zu tun, denn sie haben sich entschieden, diese Saison auf ihrem Trikot keinem Sponsor Platz zu bieten auf der Brust, sondern dem Verein Seebrücke schafft sichere Häfen. Das ist mal eine richtig, richtig, richtig coole Aktion von einem Verein, der sicherlich nicht im Geld schwimmt und sicherlich einen Sponsor gut gebrauchen könnte, der da ein bisschen Geld in die Kasse spielt. Aber sie haben sich entschieden, nicht nur diese Werbefläche für Seebrücke zu verwenden, die ganze Saison über, muss man auch dazu sagen. Ja, also nicht nur für ein Spiel. Das passiert gern mal, dass für ein Spiel irgendwo was gemacht wird. Nein, die ganze Saison. Und jedes gekaufte Trikot spendet der Verein auch nochmal 5 € an Seebrücke. Das ist eine richtig coole Geschichte, muss ich wirklich sagen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich finde, das muss man mal würdigen. Und ja, vielleicht möchte sich Schalke nochmal über ihren Trikotsponsor Gedanken machen?
Das ist ja mal eine gute Entschuldigung. So.
Das wäre mal eine Entschuldigung, ja? Eine Anregung, dass man da vielleicht eine Organisation, die sich gegen Rassismus engagiert, das wäre doch mal. Ja, sieht auch schöner aus als Gazprom vielleicht.
Ja.
Aber waren wir schon. Jo, dann brauchen wir noch einen Podcast-Tipp, glaube ich, ne? Ich glaube, wir brauchen einen Podcast-Tipp. Ja, Podcast-Tipp. Ellen, ich glaube, du möchtest uns was ans Herz legen.
Ja, ich hätte einen ganz interessanten Podcast-Tipp. Das ist, der Podcast nennt sich Girls with Balls von Ellie Riley. Wer Ellie Riley nicht kennt und vielleicht nicht mitgekriegt hat, dass sie bei der WM gespielt hat für Neuseeland, das ist eine Spielerin offensichtlich und die hat ihren eigenen Podcast schon seit, ich glaube, seit 2018. Ja, sind bis jetzt 11 Folgen rausgekommen und sie interviewt halt Spielerinnen und zwar meistens ihre Mitspielerinnen oder ehemalige Mitspielerinnen, also Spielerinnen, die sie schon länger kennt und zu denen sie eine freundschaftliche Beziehung hat und es ist dann eben ist auf Englisch. Lohnt sich aber, ist sehr interessant. Also zum Beispiel in der zweiten Folge wurde Anja Mittag interviewt, weil die beiden zusammen in Schweden gespielt haben bei Rosengard und da ging es unter anderem darum, um die Auslandserfahrung, die Anja Mittag im Laufe ihrer Karriere gesammelt hat und dadurch, dass die sich eben kennen, ist die ganze Atmosphäre ist total toll in diesem Podcast. Also da kriegt man dann auch Sachen zu hören, die wahrscheinlich Journalisten und Journalistinnen nicht aus den Spielerinnen vielleicht herausgekriegt hätten. Also lohnt sich, macht Spaß. Girls with Balls.
Girls with Balls, ich habe es mir auch direkt angehört, so in der Vorbereitung. Und so die ersten Minuten klangen schon ganz nett. Werde ich auf jeden Fall weiter reinhören. Und ja. Vielen Dank. Ja, dann, das war's dann von uns für heute. Ich denke, wir haben das Ganze rund besprochen, hoffe ich zumindest. Wenn ihr dann anderer Ansicht seid, sagt es uns gerne. Ihr kennt unsere Social-Media-Kanäle, auf denen ihr uns erreichen könnt. Ihr findet uns auf Twitter unter @früffpodcast, Früff mit UE. Ihr findet uns auf Facebook unter Früff, Frauen reden über Fußball. Ihr findet uns natürlich auch bei Instagram unter Früff. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr anderen von uns erzählt, wenn ihr uns bewertet. Ist auch immer sehr schön, am schönsten, wenn ihr uns gut bewertet, zum Beispiel bei iTunes oder in eurer Podcast-App. Und besonders toll ist natürlich, wenn ihr uns Rezensionen schreibt. Noch toller, wenn sie positiv sind. Wenn ihr uns ansonsten Feedback geben wollt, auch sehr gerne auf diesen Kanälen. Und ja, wenn jemand nochmal bei euch nachfragen möchte, wie ihr was Bestimmtes gemeint habt. Petra, wenn man nochmal genauere Fragen zur Regelkunde und den Regeländerungen hat oder anderen Dingen, die du uns heute so erzählt hast, wie können die Leute dich erreichen? Erzähl's nochmal.
Bei Twitter unter ClioMZ, Clio mit C am Anfang, zu erreichen. Ansonsten habe ich auch einen Blog eben, der sich mit Fußballregeln und der Entwicklung der Regeln beschäftigt, beziehungsweise auch ein bisschen Fußballgeschichte allgemein. Das ist nachspielzeiten.de. Genau, das sind eben die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten.
Dankeschön. Und ja, Jasmina, wenn dir jemand zustimmen möchte bei deinem großartigen Rant oder zu anderen Dingen, die du gesagt hast heute, wie machen die Leute das am besten?
Also mich findet man nur auf Twitter und dort heiße ich @FrauMima, Mima mit EE, genau.
Ja, schön. Und Ellen, was macht man, wenn man mehr über Frauenfußball wissen möchte? Dann muss man, glaube ich, auf jeden Fall bei dir nachgucken.
Ja, unter anderem. @Mrs_Tilney oder ich habe auch meine Webseite, das ist fußballthesen.com, das dürfte auch @Fußballthesen sein bei Twitter. Also ich nutze auch nur Twitter und keine anderen Social-Media-Kanäle. Und da bin ich erreichbar. Ja.
Sehr schön. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr für euch, bei euch fürs mit dabei sein, mit mir diskutieren. Ich bin übrigens die Christelle unter @Cristaldo1907 zu erreichen bei Twitter, falls ihr da noch Bedarf habt, mit mir in Kontakt zu treten. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und falls jetzt einer von euch oder eine von euch sich noch denkt, Mensch, die Mädels machen das so toll, ich möchte auf jeden Fall unterstützen. Die Fragen kriegen wir auch immer mal wieder. Müsst ihr nicht. Wir machen das hier zum Spaß und aus reinem Spaß an der Freude. Wenn ihr aber etwas tun möchtet, was uns Freude macht, dann unterstützt doch bitte Sea-Watch, die Organisation, denn die tun Dinge, die uns am Herzen liegen. Von daher spendet doch denen, was ihr uns geben möchtet. Das freut uns dann sehr. Genau, und das war's dann für heute von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, sagt es weiter. Falls nicht, sagt es uns. Und das war's dann. Danke und tschüss. Und hier kommt der Rauschmeißer. Tschüss.
Komm, Frau, mach doch rhythmische Sportgymnastik.
Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming, wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen.
Ich lebe das zumindest mit. Und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.